Hallo, komm rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 35. Ja, mein Vater hat früher immer gesagt, mühsam, nee, warte mal, Kleinvieh macht auch Mist, mühsam ein Herz, das Eichhörnchen. 35 Episoden haben wir schon, und wir sind natürlich alle so ein bisschen im EM-Fieber, obwohl eigentlich sind viele, glaube ich, nicht im EM-Fieber, aber wir sind auf jeden Fall im EM-Fieber. Bei Clays weiß ich's, und deshalb haben wir einen ganz tollen Gast uns heute eingeladen. Der hat sich ein bisschen selber bei uns eingeladen, was ich eigentlich ganz sympathisch finde. Der hat mir eine Mail geschrieben und hat gesagt, du, pass mal auf. Ich bin seit Jahren ein stilles Community-Mitglied und ich habe euren letzten Podcast gehört, habe gehört, dass ihr über die EM sprechen wollt, und ganz witzige Sache, ich wohne in Dänemark und arbeite auch da und kann vielleicht dann so ein bisschen die EM-Stimmung hier aus Dänemark oder von der EM-Stimmung berichten. Ja, und dabei handelt es sich um Community-Mitglied Tim. Tim, schön, dass du da bist, und erzähl mal ein bisschen was über dich.
Ja, vielen Dank für die Einladung, für die nette. Ich bin eigentlich seit Jahren Community-Mitglied bei Anglais, um ehrlich zu sein, aber ich bin.
Was? Ja. Und gut, mich aber dann, lustig.
Nein, aber ich meine, ich bin jetzt nicht ein reges Community-Mitglied, sondern ich bin eher inaktiver Chat-Verfolger, wenn man so möchte. Also ich schaue Anglais seit seinen Hearthstone-Zeiten, wenn man so möchte.
Wie lustig.
Ja. Beileid. Ja, ich kann es verstehen. Und,
hast du viel Elend gesehen, sagst du, ne?
Ja, ja. Mhm. Und wie gesagt, ich verfolge eigentlich alles, was Anglais macht, so ein bisschen versteckt. Also deswegen, ich bin auch treuer Hörer des Podcasts. Und
ja, warum schreibst du mich dann an? Das ist ja lustig.
Ich hab gemeint, du bist der Boss des Podcasts, wenn man so möchte.
Ja, das ist toll, Alter. Ich habe hier überhaupt nicht die Hosen an, ey. Anglais ist hier der Boss.
Nein,
ja. Aber ist ja egal. Wissen ja Bescheid, ist ja kein. Ich bin natürlich ein bisschen pissed, ist natürlich klar, ne? Aber nee. Ich komme damit klar.
Nee, alles gut, aber wie gesagt, ich wohne in Dänemark, bin Fußball-Scout, wenn man so möchte.
Für den dänischen Verein, oder?
Für eine dänische Berateragentur mit dem Namen People in Sport. Wir haben unter anderem Thomas Delaney unter Vertrag, Jonas Wind.
Bremer?
Ja. Sie, das muss ich nämlich sagen, ich bin auch großer Bremen-Fan, dementsprechend teilen wir das Leid, wenn man es so möchte, jetzt heute.
Sehr gut. Und damit hast du alles wieder gut gemacht. Alles klar, sehr gut.
Wunderbar. Nee, und ich habe gemeint, ich kann vielleicht ein bisschen Input liefern, wie die Stimmung hier ist. Und ja,
die
ich
ist gut, mal, ne?
Absolut. Also ich war gestern nach dem Spiel in der großen Feier danach in der Innenstadt, und heute habe ich an meinem Trikot gerochen, und ich meine, es waren 5 verschiedene Getränke.
Körperflüssigkeiten?
Ach so. Ja, alles. Bier, Wodka, keine Ahnung. Ich wollte es nicht entziffern. Aber ja, so viel dazu.
Ich muss sagen, wenn ich so die Dänen so von außen beurteilen sollte, ne, ja, dann würde ich sagen, normalerweise würde man ja sagen, wenn so ein Spieler wie Eriksson, wenn der so wegbricht, ne, durch so eine unfassbare Tragödie, dann würde man eigentlich normalerweise sagen, so, ja, müsste ja eigentlich die Mannschaft runterziehen, weil A, er natürlich spielerisch einfach ein super geiler Spieler ist, gerade mit Inter Mailand italienischer Meister geworden. Das heißt, denen fehlt ja irgendwie so eine spielerische Komponente. Aber ich persönlich glaube, Ferndiagnose, Tim, dass durch dieses gemeinsame Leid so und diese gemeinsame Sorge und diese gemeinsame Anteilnahme, da so ein Funke entstanden ist bei der dänischen Nationalmannschaft, die ihn unfassbar beflügelt haben. So, es ist also würde ich so von außen sagen, dass die so, also gerade nach der Niederlage gegen Finnland und so habe ich gedacht, okay, scheiße, die scheiden in der Vorrunde aus. Und dann ist ja was Unglaubliches passiert. Und also ich habe gestern auch auf Dänemark getippt, aber so ein knappes 2-1, dass sie dann so spielen und so hoch gewinnen, hätte ich nicht gedacht. Wie ist denn die Stimmung da jetzt aktuell?
Also absoluter Wahnsinn. Ich bin zwar ein bisschen zu jung, um jetzt einen Vergleich zu ziehen zu Deutschland 2006. Ich bin jetzt 23, also da war ich noch ein bisschen zu klein. Mhm. Aber ich war, wo das mit Eriksson passiert ist, war ich auch beim Public Viewing. Ich war aber relativ außerhalb, und ich habe es gar nicht so richtig verfolgt. Also ich habe dann nur ganz viele Nachrichten gekriegt von meinen Freunden aus der Heimat. Boah, was ist da passiert und alles. Ich habe es überhaupt gar nicht gesehen. Und dann erst im Nachhinein ist eigentlich auch nach außen gedrungen, was passiert ist. Und die Stimmung war komplett im Keller. Also das war wie Totenstille. Und eigentlich haben auch alle danach gemeint, also komplett egal, was mit dem Turnier ist. Es ist die Hauptsache, dass es Christian Eriksen gut geht. Und dann hat sich's aber so ein bisschen gedreht, also ab dem Tag, also mit dem Spiel gegen Belgien, das war absoluter Wahnsinn. Jeder zweite trägt hier ein Dänemark-Trikot in der Stadt. Die Atmosphäre ist absolut enthusiastisch und euphorisch. Es ist wirklich echt eine coole Zeit, gerade in Kopenhagen zu sein. Und ich glaube, heute das oder gestern, das hat dem Ganzen nochmal eine Stufe nach oben gegeben. Und ja, im Grunde kann ja jetzt alles passieren. Es kann auch sein, dass man, wenn es gut läuft, Deutschland im Halbfinale trifft und dann habe ich natürlich ein persönliches Dilemma, aber die Stadt ist absolut euphorisch und das merkt man
an
den Leuten.
Also es ist ja jetzt so, dass die Dänen gegen den Gewinner des Spiels, was gerade läuft, antreten, nämlich Holland gegen Tschechien.
Ja.
Und da würde ich persönlich sagen, würde ich sagen, 65-35 Favorit Niederlande.
Ja gut, jetzt muss erst mal Niederlande gewinnen.
Ja, das Ding ist, man hat gestern in Italien gesehen, dass so eine Gruppenphase auch ein bisschen täuschen kann. Ja, für alle war ja Italien schon Europameister. Und also so ein in Anführungsstrichen Scheißspiel, was wir jetzt ja also auch gegen Ungarn hatten, das kann halt jedem mal passieren. Die Italiener wussten da mit den Ösis lange, lange nichts anzufangen. Und ich glaube, dass Italien auch ein bisschen overhyped war. Und gut, sie haben jetzt sich schmutzig durchgesetzt. Das haben wir irgendwie 2014 auch, wenn ich an das, was war das? Was war denn das nochmal?
Algerien-Spiel,
genau, ja. Denke. So, das heißt, jeder mal im Turnier. Aber ich würde schon sagen, dass, also, worauf ich hinaus will, ist, dass Holland auch eine sehr leichte Gruppe hatte, gefühlt. Und die müssen jetzt ausmachen. Aber normalerweise würde ich sagen, dass die Favorit sind heute. Und ich würde auch sagen, dass sie in Dänemark Favorit sind. Wie siehst du das?
Ja, ich würde auch sagen, Favorit, aber ich bin der Meinung, dass Dänemark vor dem Turnier so ein bisschen von euch oder generell unterschätzt wurde, weil es gibt ja extrem viel gute Spieler neben Eriksen. Also gerade Delaney, Westergaard, Kjær.
Das sind alles Bremer, Alter. Das sind alles Bremer. Mir muss das nicht sagen.
Im Grunde, ja. Aber nee, ich meine, worauf ich hinaus will, ist, dass es draußen, ja, das sind alles Spieler, die jetzt gerade in ihrer Peak sind. Also es gibt keinen Spieler, der jetzt irgendwie eine schlechte Saison hatte und alle sind auf einem Leistungsstand, wo man sagen kann, okay, das sind gestandene, internationale, gute Spieler und das hat vielleicht in der Form, gut, jetzt ich habe Türkei auch relativ gut tippt, das muss ich mir eingestehen, aber kaum ein Team hat so eine Dichte von den Außenseitern an klasse Spielern, dementsprechend, ja, wenn es eine Mannschaft kompensieren konnte, diesen Eriksen-Ausfall, wenn man so möchte, dann war's Dänemark, weil man sieht es ja jetzt mit Mähle und so, das sind alles Spieler im Topverein. Und dementsprechend, ich bin der Meinung, es kann durchaus sein, dass Dänemark ins Finale kommt. Also, warum nicht?
Ja, was viele nicht vergessen, und das stört mich halt auch, vor allen Dingen in Deutschland. Ich meine, das gestern Italien gegen Österreich, das ist keine Ausnahme, das ist die Regel bei EMs und WMs. In der Regel, das ist nicht so, dass der Favorit immer 5-0 die Leute vom Platz fällt.
Das ist so.
Das sind alles Top-Nationen auch. Österreich, ich meine, die haben 21 von 26 im Kader sind Bundesliga-Profis.
Ja.
Das ist kein Fallobst, ne? Dazu haben sie noch ihren Arnautovic in China.
Man muss aber zu Österreich sagen, dass die so eine, ich will nicht sagen, das klingt jetzt zu hart, weil ich liebe ja, weil als Bremer, wir hatten ja mal alle Österreicher bei uns, ich bin ein größter Österreich-Fan, aber so in der Nationalmannschaft hatten die bisher immer so diese Loser-Mentalität, dass man immer gesagt hat, die haben einen geilen Kader eigentlich, die haben viele, wie du schon gesagt hast, Bundesliga-Legionäre. Aber wenn es drauf ankommt, gerade in der Nationalmannschaft verkacken die es immer eigentlich. Das war bisher so. Deshalb war ich auch extrem überrascht von der Performance gestern, muss ich ehrlich zugeben.
Das kann man natürlich erwarten, aber trotzdem, es ist halt einfach nicht so ein Selbstläufer, wie die Leute es erwarten, genau wie wir gegen Ungarn.
Ja.
Ich meine, das ist halt auch die haben unentschieden gegen Frankreich gespielt, die haben mit unglaublich viel Pech eigentlich gegen Portugal verloren und gegen uns haben sie auch unentschieden gespielt. Da kann man jetzt nicht mehr von einer Ausnahme reden oder so. Das ist einfach offenbar ein Team, was spielstärkeren Nationen Probleme macht. Und das kann man auch einfach mal so anerkennen und sagen, wow, die haben sich das 2-2 mehr als verdient und die hätten uns fast rausgehauen. Ja
man kann halt auch sagen, das ist auch so ein Disrespect gegenüber solchen Nationen. Ja, wir haben ja nur 2-2 gegen Ungarn. Ungarn hat das, also mal abgesehen von den absolut widerlichen Fans, ich habe es ja nur live im Stadion miterlebt, aber ganz ehrlich, die haben sich eigentlich in dieser Gruppe, in der mit Abstand stärksten Gruppe des Turniers, haben die sich eigentlich echt Respekt verdient, ne? Also wie du schon gesagt hast, ne, super unglücklich, kurz vor Schluss, 86. oder so, gegen Portugal verloren, gegen Frankreich lange geführt, gegen Deutschland lange geführt und super unglücklich den Ausgleich gekriegt. Alter, das ist super, super
Team. Wir haben uns da nicht mit Ruhm bekleckert oder so. Das sage ich überhaupt nicht. Ich sag nur, was offenbar dieser typisch deutsche zumindest Fußballfan erwartet ist, wir müssen jedes Spiel gegen, was nicht eine der Top-5-Nationen ist, irgendwie 6-0 gewinnen oder so. Und das ist einfach nicht so. Da spielt halt kein Fallobst. Wie Mertesacker sagt, da ist kein Karnevalstrupp dabei. Ne? Das ist einfach so. Und ich denke, das sieht man dann auch bei Italien gegen Österreich. Und wenn man dann diese Kader vergleicht von Italien und Österreich, natürlich ist Italien ein bisschen stärker, aber jetzt so absolute, absurde Top-Spieler haben die jetzt auch nicht. Ne? Also wo du sagst, das ist, also das ist jetzt Messi-Niveau.
Man kann jetzt wieder sagen, Krömer hat keine Ahnung vom Fußball, ne? Im Nachhinein, die ganzen Captain Heinz-Heiz da draußen haben ja alles sowieso vorher gewusst und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich den italienischen Kader mir vor der EM angeguckt habe, habe ich gedacht, ja, okay, du kennst den Dortmunder Torjäger, den ehemaligen. Immobilier. Wie heißt? Ja, genau. Und sonst sind das alles für mich relativ unbekannte Namen. Von daher auch Italien wird nicht weit kommen.
Ja, so. Ich bin ja doch keine absoluten Top-Spieler.
Genau. Ja, und dann, haben die so eine Vorrunde gespielt und plötzlich hieß es, ja, Italien wird's und sie haben die beste Moral, den besten Trainer, den besten Lauf und auch gerade diese Mentalität in Deutschland, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es in Dänemark anders, davon gehe ich aus, aber immer diese Extreme. Weißt du, wir verlieren knapp gegen die Franzosen, gegen den Weltmeister, die echt defensiv einfach überragend gegen uns gespielt haben. Dann auch vor dem Turnier, dieses Zerfleischen immer. Haben wir uns ja schon mal, das sehen wir genau gleich eigentlich. Das nervt mich. Vorher irgendwie, oh, wir scheiden aus, wir sind scheiße. Und da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Wenn man sich unseren Kader anguckt, wir haben halt auch ein geiles Team und einen geilen Kader.
So, aber auch nicht absolute Überweltklasse. Nee,
natürlich nicht. Aber wie kann man denn vorher dann sagen, irgendwie, ja, wir sind scheiße und wir reißen nichts und wir haben einen Kacktrainer und wir werden die Gruppe nicht überstehen und auch so Experten, dann sowieso Mourinho, der sich dann dahin stellt, habe ich eh gefressen, den Vollidioten. Und dann spielen wir gegen Frankreich, ja, alle fühlen sich bestätigt, ja, wir scheinen davor, wir sind scheiße. Es ist der Weltmeister, Alter, was wollt ihr denn? Wir haben nur 1-0 verloren, was ist los? Und dann spielen wir ein Megaspiel gegen Portugal. Und dann auf einmal dieselbe Presse und dieselben Leute gesagt haben, wir scheiden aus. Aber ja, ich hab's ja immer gewusst irgendwie und geil. Und dann gibt's wieder so Helden-Sagen, irgendwie Gosens, der große Retter des deutschen Fußballs. Ja. Ja, ja. Und Jogi hat doch am Ende recht gehabt. Und dann spielen wir gegen wirklich, wirklich starke Ungarn, die einfach super, super gute Taktik da spielen. In allen drei Spielen einfach super kompakt und dann sehr schnell umschalten. Spielen wir halt unentschieden und ja, dann ist wieder alles scheiße und das ist so, das nervt mich so. Ist das in Dänemark auch so, dieses möglichst immer irgendwie das eigene Team, so diese fast schon übertriebene Selbstkritik?
Erstmal muss ich eigentlich beipflichten und sagen, natürlich ist es so, dass in einem Turnier nicht immer zwangsläufig das beste Team gewinnt, einfach weil im Fußball viel zu viel Varianz und Zufall drin sind. Über eine ganze Saison hinweg kann man sagen, da wird zwangsläufig das beste Team gewinnen, deswegen ist ja Manchester City meistens führenden in der Premier League. Aber über ein Turnier hinweg, man kann niemals anhand von einem Spiel dann sagen, es kann einfach in beide Richtungen ausgehen. Einfach weil Fußball ist ein Low-Scoring-Game und ein Tor kann darüber entscheiden, ob du jetzt gewinnst oder nicht. Dementsprechend ist es zwangsläufig unmöglich, würde ich sagen, dass es Teams gibt, die einfach über ein komplettes Turnier hinweg dominieren.
Vor allen Dingen, weil die Weltspitze einfach auch so eng geworden ist, ne? Also diese Dödelnation gibt's ja eigentlich nicht mehr, ne?
Das kommt dazu, ja. Und mein zweiter Punkt ist, was ich überhaupt gar nicht verstanden habe, und das habe ich hier aus der Ferne mitgekriegt, warum Deutschland so schlecht selber ist vor dem Turnier. Also ich sag, auf dem Papier ist das für mich der beste deutsche Kader, den Deutschland jemals hatte. Es gibt keine Position, wo irgendein Spieler abfällt. Also es spielt kein Marvin Plattenhardt, es spielt kein Benedikt Höwedes oder so. Das sind alle Spieler, die ja, in einem,
Ganz ehrlich. 2014 war der eine Bank als Innenverteidiger in der Kette, also außen, nichts gegen Benedikt Höwedes, ey.
Nein, nichts gegen ihn, aber ich meine, ich würde jeden von den deutschen Spielern in Top 5 in der individuellen Position einrenken. Und das war weder Höwedes 2014, das war kein Marvin Plattenhardt, aber wenn man sich jetzt nur mal die individuellen Positionen anguckt, fällt für mich kein deutscher Spieler im internationalen Vergleich ab. Selbst Gosens ist seit Jahren überragend in Italien. Dann hat man mit Kimmich einen Bombenrechtsverteidiger in der Innenverteidiger. Innenverteidigung Rüdiger hat die Champions League gewonnen. Über Hummels braucht man sich ja nicht streiten. Und vorne Sané, Gnabry sind auch alles Top-Spieler. Also ich verstehe gar nicht, woher die Kritik kommt, dass der Kader so schlecht wäre.
Nee, ich verstehe es auch nicht.
Das habe ich ja auch von Anfang an gesagt, nur gleichzeitig haben wir halt auch nicht mehr, also mit einzigen Ausnahmen vielleicht wie Kimmich, diese absolute Weltklasse, die Frankreich hat. Ne? Ja. Wir haben halt keinen Kanté, obviously, weil keiner einen Kanté hat. Und wir haben keinen Pogba. Okay, da könntest du irgendwie dann vielleicht
Kimmich oder Kroos aufnehmen. Das hatten wir nie. Wir hatten nie einen absoluten Topspiel. Wir waren immer über den Zusammenhalt, 2014 ja auch. Aber ich meine, nur von der individuellen Qualität, jetzt gesehen, ist es für mich mit der beste deutsche Kader, den wir je hatten.
Ich habe auch gesagt, ich finde uns, also wenn ich von Frankreich absehe, sehe ich nicht viel, was personell über uns ist. Das habe ich ja vor dem ersten Spiel schon gesagt.
Die Frage ist, wie werden wir gegen England aussehen? Ne? Das ist halt jetzt spannend. Die Engländer feiern sich ja schon irgendwie, da die deutschen Individualisten, die Rumpeltruppe, was ich so gelesen habe, die sind sich schon relativ sicher, dass sie weiterkommen. Dass sie selber wirklich gegen
Schottland gespielt.
Wollte ich gerade sagen, dass sie selber eine durchwachsene Gruppe mit 2 Toren nur irgendwie hinter sich haben und wirklich keine starke Gruppe hatten. Das vergisst man leicht irgendwie, dass der Dödeltrainer irgendwie so eine Rakete wie Sancho irgendwie auf der Tribüne sitzen lässt. Spielt uns auch in die Karten. Außerdem haben wir im Wembley immer gut ausgesehen. Von daher, ich habe jetzt nach 90 Minuten 1-1 getippt, rechne mit Verlängerung. Wie seht ihr das?
Wir brauchen das Elferschießen, nicht wahr?
Ja, das wäre natürlich wieder das.
Dass wir die endgültig brechen.
Das wäre schön.
Ist alles vorbei.
Ja, das wäre schön.
Also ich glaube, dass England uns besser liegt. Ich denke, England ist ähnlich wie Portugal. Vielleicht also noch aggressiver, noch offensiver. Es liegt uns noch besser, denke ich. Wenn wir es irgendwie hinkriegen, hinten nicht so.
Also du meinst, dass wir wieder mehr Räume kriegen, ja? Dass wir nicht so eine super defensive, kompakte Mannschaft.
Denke ich, bessere Räume. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, sie haben halt eine Offensive, die ist halt schon nett. Ne? Ich meine, Kane ist noch nicht so in Form, aber wenn du über die Seiten irgendwie Foden und Sterling hast und dazu irgendwie einen Sanchez auf der Bank verschimmeln lassen kannst, weil du sagst, ach, was soll's, das ist natürlich nicht so schlecht da vorne. Ne?
Ich glaube auch, dass es ähnlich wird wie Portugal. Also von der auf dem Papier ist England ein absolut brutales Team. Ist für mich eigentlich in der Top 3. Und das Problem ist halt, wenn die einen guten Tag haben, dann kannst du da mal wirklich schnell 0-2 stehen für England und dann ist schwierig zurückzukommen.
Oh, ich glaub, hatten die ja bisher noch nicht. Ne? Wir hatten wenigstens einen guten Tag in den 3 Spielen.
Was ich aber glaube, was uns in den Karten spielen kann, ist, dass das Spiel im Wembley ist. Und ich glaube nicht, dass England sich hinten reinstellen wird. Ich weiß nicht, ist es ausverkauft oder 60.000?
Dürfen die jetzt schon 60.000 da rein? Ich dachte erst ab Halbfinale, Finale.
Kann auch sein, aber ich meine, selbst wenn es ist ein Heimspiel. Ich glaube nicht, dass England sich 90 Minuten hinten reinstellen wird. Das
wird ja auch nicht von der
Nein.
Die spielen ja auch überhaupt nicht. Die müssen ja offensiv spielen, genau wie wir. Wir können das ja beide nicht. Also wir wollen doch beide den Ball haben. Und ich glaube, da ist es dann halt ein offener Schlagabtausch, den wir bisher noch überhaupt nicht hatten. Weil selbst Portugal, die haben ja auch nur verteidigt gegen uns.
Ja,
die haben
das
noch getan. Und Ungarn, was weiß ich, die haben gar nichts getan. Und also außer hinten rumzustehen und auf Fehler von uns zu warten, die wir ihnen gegeben haben. Und Frankreich genau das Gleiche. Ich meine, wir haben doch immer geklänzt, eher wenn die Gegner auch mitspielen. Also es ist Das ist immer eher unser Ding gewesen. Guck dir Brasilien an.
Die wollten mitspielen. Das ist nicht gut. Hat nicht gut aber geklappt. Das ist doch ein kleiner Unterschied jetzt von der Leistungsfähigkeit.
Naja. Ich bin auch der Meinung, dass es Deutschland besser liegt, wenn ein Gegner mitspielt. Steve, ich wollte noch kurz zurückkommen auf die Frage, wie die Dänen das sehen.
Ja.
Im Grunde sind die Dänen ein bisschen demütiger, was das anbelangt. Also vor dem Spiel gegen Russland war die allgemeine Meinung, dass die das gar nicht schaffen. Also ich habe meinen Kollegen eigentlich sagen müssen, hey, das sieht eigentlich relativ gut aus. Und auch jetzt vor dem Spiel gegen Wales war es eher so verhalten. Und aber die Euphorie ist natürlich ungebrochen. Und ich glaube, das tut dem keinen Abbruch.
So eine Sache, die mir auch in Deutschland fehlt, also diese, wir waren einfach über so viele Jahre immer im Halbfinale bei jedem großen Turnier, dass es bei uns zu so einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Jetzt haben wir mal ein schlechtes Turnier gespielt, genau, Demut ist das Stichwort. Ja. Haben wir mal ein schlechtes Turnier gespielt, irgendwie mit der WM und Nations League, keine Ahnung, interessiert eigentlich kein Schwein, aber in den Spielen waren wir auch nicht gut und so und jetzt in der WM-Quali gegen Mazedonien verloren. Und das ist natürlich wieder, also ich weiß nicht, ich glaube, es liegt daran, dass wir einfach viel zu erfolgsverwöhnt waren. Und dass wir, wie schon eigentlich gesagt, wenn wir nicht jedes Spiel 5-0 gewinnen, irgendwie, dann ist der 0815 deutsche Bildleser, Fußballfan, ja, der Yogi ist scheiße, das System ist scheiße und unsere Mannschaft ist scheiße und wir müssten eigentlich schon raus sein. Und das ist halt sehr, sehr nervig, finde ich, irgendwie, muss ich persönlich sagen.
Ja, wie du sagst, von 2006 bis 2016 waren wir jedes Turnier im Halbfinale. Das hat keine Nation vorzuweisen. Und wie ihr auch gesagt habt, ich glaube, Deutschland wird extrem in Extremen gedacht. Also ich finde, Franz Beckenbauer ist immer das beste Beispiel, war immer die Lichtgestalt. Und dann kommt ein Skandal und sofort ist er komplett eingerissen. Und das ist, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so ist, dass man Leute aufbauen will und dann möchte man sie, sobald irgendwas ist, einreißen. Aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die deutsche Mentalität, die mir jetzt auch nicht so unbedingt gefällt. Entweder alles ist hurra oder alles ist schlecht und es gibt kein Graubereich, wenn man so möchte.
Im Sport ist das schon so, ne?
Wir sind einfach, ja, definitiv. Aber wir sind einfach, ich meine, das ist natürlich auch zu Teilen richtig, ne? Wir müssen natürlich auch eine andere Einstellung haben und wir haben auch einen anderen Anspruch als Dänemark. Nichts gegen Dänemark, aber Dänemark hat irgendwie viel Einwohner, 6 Millionen oder so. Ja. Und wir haben 80 Millionen und sind eine Fußballmacht seit praktisch immer. Und man erwartet halt mehr. Bellet. Genauso wie die Engländer immer mehr von sich erwarten, das aber halt eigentlich nie schaffen. Die haben einen Titel in ihrer ganzen, das war 66, glaube ich, ne? Ja. Ich meine, da kann man einfach mal vergleichen, wie happy wir sein können, weil es gibt keinen großen Grund, warum England schlechter sein sollte im Fußball als wir, ne? Die haben auch ganz schön viele Einwohner, die haben auch eine gute Nachwuchsarbeit, die haben auch eine große Liga und so weiter. Aber man sieht halt auch gestern, ich weiß nicht, ob so ist, da müssten wir jetzt einen Italiener noch einladen. Ich hatte das Gefühl, die Italiener waren, ich weiß jetzt nicht, wie die Presse mit dem Team umgeht, ne, aber die haben gefeiert ohne Ende.
Ja, die feiern ohne Ende. Wenn ich hier gerade so die Presseshow angucke irgendwie magische Nacht und wir haben uns gequält, aber wir haben es geschafft und der Traum geht weiter. Und warte mal hier, Tutu Sport, magische Nacht, Italien leidet, zieht aber ins Viertelfinale ein. Entscheidend Verlängerung und Österreich unterliegt. Also
ich hab nur die Fans und Co. im Stadion gesehen, die bis zum Schluss mitgebittert haben, natürlich. Das würden die Deutschen auch tun. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt ein großer Skandal im Land ist und sie sagen, oh mein Gott, die schaffen es ja nicht mal vor der Verlängerung gegen Österreich zu gewinnen. Was ist das denn? Ich glaube, die sind jetzt einfach happy, dass sie weiter sind und ich glaube, das musst du im Turnier auch einfach sein. Ja. Ich meine, das sind nicht so viele Spiele. Und wenn du dich halt da durchquälst durch ein, zwei Spiele, dann ist das eben so. Die Gegner wollen auch gewinnen, die geben auch alles und die Ungarn zum Beispiel. Ich meine, man muss einfach also, wie gesagt, ich möchte überhaupt nichts in Schutz nehmen. Das war nicht schön gespielt und wir kriegen halt zwei absurd dumme Gegentore auch. Also, es ist halt wirklich nicht gut verteidigt. Ich meine, nach einem Standard-Anpfiff sozusagen.
Das 1-2 war der Oberhammer, echt.
Ja, vor allem das Geilste ist noch, dass der Kommentator, ich weiß nicht, wo ich geguckt habe, ZDF oder Magenta, wie er gerade noch in dem Satz, also als das Tor fällt, sagt er gerade, jetzt sind wir wieder im Achtelfinale. Oh nein!
Hast du mal einen Vlog gesehen, zufällig aus dem Stadion? Nee, ne?
Ja, habe ich gesehen, doch, klar.
Ja. Aber das war bei uns auch so, irgendwie Pape jubelt irgendwie, ich film gerade irgendwie so den Jubel, bin noch oben, film noch oben zur Anzeigentafel, um das Tor nochmal zu sehen und gehe dann mit der Kamera runter und in dem Moment irgendwie kommt dieser Kopfball gegen Neuer und auch Papes Reaktion war so geil. Das ist schon, ja, das war schon strange.
Ich rauche ja so gut wie gar nicht mehr, ich dampfe ja. Und nach dem Gegentor, ich habe mir erstmal die Kippen geholt und dachte mir, was ist denn hier los? Das halte ich im Kopf nicht aus. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber ja, so ist das eben. Und aber ich wollte nur sagen, die Ungarn, also ohne unsere Leistung schön zu reden oder so, ich denke, sie haben gekämpft und das war vielleicht nicht der beste Plan und wir kamen da einfach nicht durch. Aber die Ungarn, ich meine, man muss auch einfach verstehen, mit was für einer Energie die ins Spiel kommen, ne? Und wie sehr die kämpfen wollen. Die wissen, die können weiterkommen in der Gruppe. Das ist ja keine Ahnung, die sind ja alles Nationalhelden danach. Währenddessen wir, wenn wir weiterkommen, ne, werden sie noch beschimpft. Und die haben unentschieden gegen Frankreich geholt, die haben fast einen Unentschieden gegen Portugal geholt, ne? Die haben gegen Frankreich lange geführt. Die sind da motiviert ohne Ende. Und das sind halt auch, wie gesagt, keine schlechten Spieler, ne? Da sind auch sau viele Bundesliga-Profis dabei. Die spielen ja auch fast alle in hohen und großen Ligen. Und die Clubs holen sich ja nicht irgendwelche Lappen rein. Also, ich denke, da muss man einfach mal realistischer das Ganze sehen und sagen, jo, das war nicht die schönste Gruppenphase, aber jetzt sind wir weiter und jetzt geht's halt gegen England und dann spielen wir richtigen Fußball, hoffe ich.
Hoffe ich, ja. Hoffen wir alle. Ja, ansonsten
ich muss ganz kurz einhaken, weil ich eine Sache klarstellen muss vom letzten Podcast. Ich habe mir nämlich eine Alexa-Notification gestellt, die gerade losgegangen ist.
Ich weiß schon, was
kommt. Ja, in deinem Blog-Kommentar hat irgendjemand oder vielleicht mehrere Leute, ich habe es mir nicht selbst nochmal angehört, so verstanden, dass ich Holger Kreimeier mit einem Verschwörungstheoretiker gleichsetzen wollte. Also mit KenFM oder so, das ist natürlich kompletter Unfug, das wollte ich so nicht sagen. Das
Gegenteil eigentlich.
Ja, ich wollte genau das Gegenteil sagen. Ich wollte für die Idiotie der Verschwörungstheoretiker heutzutage oder für diese, ja, wie weit sie gehen, wollte ich KenFM anführen und wollte nur so als Nebensatz erwähnen, dass Holger gerade wieder im Interview mit ihm hatte und ihn, ja, einige sagen, zu leicht behandelt hat oder einige sagen, sie hat ihn auseinandergenommen und ihn offenbart. Es ist völlig egal, wie er das bewertet. Das war nur so gemeint. Holger Kreimeier ist aus meiner Sicht weder rechts noch Verschwörungstheoretiker noch was auch immer. Einfach ein guter Journalist. Das nur zur Klarstellung. Musste ich noch rausbringen.
Vor allen Dingen, wie kann man davon ausgehen, dass du sowas redest? Der war ja bei uns zu Gast und da haben wir
von
ja.
Genau. Ich war so Fanboy-mäßig.
Ja, echt. Du hast ja wir haben da ja auch schon über KenFM geredet. Und da hast du deinen Standpunkt ja relativ klar gemacht. Von daher habe ich auch nur den Kopf geschüttelt. Also und
er auch immer, ne? Also,
also strange.
Ich weiß nicht, was ich genau gesagt habe. Ich habe mich da vielleicht ein bisschen verbabbelt oder so. Passiert mal. Aber das war natürlich nicht so gemeint. Das wollte ich nur klarstellen.
Ja, Gut. Vielleicht noch ein, zwei Anekdoten von mir aus dem Stadion. Ich habe es im Stream schon erzählt, aber es guckt ja nicht jeder meine Streams. Also zwei Sachen. Erstens, dieser Regenguss, ne? Also, das ist unfassbar. Also, das letzte Mal, dass ich so einen Regen miterlebt habe, das war irgendwie in Italien auf Klassenfahrt. Irgendwie im Süden regnet es irgendwie anders als bei uns im Norden. Das ist ja wirklich ein Wasserfall, der da runterkommt. Unfassbar. Und das Geile ist, wir saßen ja irgendwie 20. Reihe, also wir hatten, glaube ich, perfekte Plätze. Und dann regnet's und wir hören das, weil das auf das Dach prasselt und wir denken, ja geil, Alter, das ist viel besser. Die Allianz Arena ist halt sehr viel steiler als zum Beispiel das Weserstadion. Von daher ist eigentlich alles relativ safe, also in Sachen, man wird nicht nass. Und irgendwann drehte dann der Wind und dann kam dieser Megaguss. Und der hat wirklich einmal komplett die unteren Blöcke einfach weggeschwemmt. Und es sind wirklich alle aufgestanden und hochgerannt in den überdachten Zwischenbereich, quasi die Eingänge. Nur Papa ist sitzen geblieben.
Das hat man im Fernsehen gesehen und ja. Das wurde sogar erwähnt, also man hat sogar gehört. Und ich glaube, wir waren da gerade in der Druckphase. Das hat uns auch ziemlich, ich meine, wie sollen die noch besten Fußball spielen? Die haben ja nichts mehr gesehen. Die waren ja komplett durchnässt. Ich glaube, das hat uns auch nicht sonderlich geholfen, dass das in der Sekunde dann so ein...
Also so ein Regen habe ich seit x Jahren nicht mehr erlebt. Das war wirklich ein Wasserfall.
Ja, es war unfassbar. Crazy, wenn du die Spieler gesehen hast, die waren ja einfach nur noch in so einen nassen Laken gewickelt. Die sind wirklich nur getropft einfach. Oh, die haben nichts mehr gesehen. Die hatten so die Augen ganz dicht.
Ich meine, das war okay, die zweite Anekdote. Ich bin ja so ein Korinthenkacker in Sachen Corona, ne? Und es triggert mich halt mega. Also erstmal war das von der Stadt München und der Allianz Arena sehr, sehr gut organisiert. Das ganze Hygienekonzept hat total funktioniert. Jeder hatte einen Slot, wann er ins Stadion durfte. Wir waren von 19 bis 19.30 Uhr. War ein bisschen blöd, weil wir dann halt irgendwie zwei Stunden da doof rumgesessen haben. Aber dafür war das Stadion quasi leer und wir konnten coole Fotos machen. So, das war super umgesetzt. Aber was mich so mega geärgert hat, ist, dass die Disziplin der Leute in Sachen Masken tragen. Ja, man kann darüber diskutieren, dass man sagt, okay, du kommst ins Stadion nur, wenn du einen negativen Corona-Test vorlegst oder halt doppelt geimpft bist. Da kriegt man so ein Armband. Von daher kann man darüber diskutieren und sagen, ja, Maskenpflicht im Stadion, wenn alle sowieso geimpft sind oder einen Test gemacht haben, braucht ja keiner das unter freiem Himmel. Keine Frage, kann man darüber diskutieren. Aber es ist Hausrecht und diese Regel steht. Und wenn ich ins Stadion gehe, dann muss ich mich dieser Regel auch fügen. So, sonst kann ich nicht ins Stadion gehen. Aber ins Stadion zu gehen und irgendwie sämtliche Regeln da drinnen zu missachten, weil man denkt, irgendwie man ist schlauer, besser, toller, das triggert mich wahnsinnig. Es hatte in dem gesamten von mir sichtbaren unteren Block nicht eine Maske auf während des Spiels. Sie haben sie alle abgenommen. Barb und ich waren, glaube ich, die einzigen, so gefühlt, die das ganze Spiel über die Maske auf hatten. Und die UEFA hat extra Leute abgestellt, die mit Schildern durch die Blöcke gegangen sind, wo drauf steht Maskenpflicht. Es ist irgendwie gefühlt alle zwei Minuten durchgesagt worden. Und die Leute haben einfach gesagt, fuck it irgendwie. Und das ist so ein bisschen Corona in a nutshell, warum wir die Scheiße auch nie richtig loswerden. Weil immer Leute denken irgendwie, sie würden über diesen Regeln stehen und dürften irgendwie selbstständig entscheiden, irgendwie, was jetzt angemessen ist und was nicht. Es geht mir nicht um die Sache. Ja, da kann man drüber diskutieren. Aber nochmal, es gibt da ein Hausrecht und die Leute wissen das vorher. Und wenn sie sagen, ich kann nicht, will nicht, das ist Quatsch, dann kann ich nicht ins Stadion gehen. Und die arme Sau, das ist wirklich die ärmste Sau auf der Welt, die da durch die Gegend latscht und die Leute darauf hinweist, ihre Maske aufzusetzen. Aber auch nicht die Kompetenzen hat, dann zu sagen, pass mal auf, entweder du Arschloch, setz jetzt deine Maske wieder auf oder ich zieh dich hier raus und schmeiß dich aus dem Stadion. So, das heißt, alles, was der machen durfte, ist, die Leute immer wieder darauf hinweisen. Und ich bin dann auch so ein Oberlehrer und der ging dann irgendwie, irgendwann war der auch so ein bisschen genervt und ging dann durch. Ich habe mich aber übrigens später bei ihm entschuldigt, habe gesagt, ey, du machst echt einen super Job, nur mal so nebenbei. Und dann waren unter uns so 10 Leute, also erstmal 10 Leute, das war eigentlich gar nicht möglich, dass 10 Leute zusammensitzen, weil selbst Papa und ich waren 2 Sitze versetzt. Das heißt, diese Rudelbildung war auch, wenn man mal eben freien Platz, vielleicht machen wir, was wir wollen, so. Und die trugen halt alle keine Maske und ich zeigte dann so mit Mimik und meinen Augen, Digga, mach mal deinen Job, da sind 10 Leute, die sitzen nebeneinander ohne Maske, haben alle so gemacht, aber die gingen mir besonders auf den Sack. Und dann ist er hingegangen und die Leute haben mehr oder weniger ausgelacht. Einer, den hätte ich in die Fresse schlagen können, das war so ein richtiger, neureicher Huso. Der sagte dann ungelogen, ja, er soll ihn doch bitte in Ruhe lassen, er würde jetzt sein Bier in Ruhe trinken. Irgendwie. Das hat er das gesamte Spiel über so gemacht. Immer wenn der hier gekommen ist, hat er gesagt, ja, ich trinke doch Bier, was willst du denn? Und nachdem der Typ sich dann umgedreht hat, hat er mit seinen Kumpels darüber gelacht. Also wirklich so menschlicher Abscham, finde ich persönlich. So eine arme Sau, der wahrscheinlich Student ist und da versucht, seinen Job zu machen, dann auch noch so irgendwie vorzuführen. Also ganz furchtbar. Und bei denen hat er dann mal einen richtigen Ordner dazu geholt. Und der Ordner hat dann auch nur du gesagt, so. Und das war wirklich eine Freakshow, weil das lief das ganze Spiel über so ab, Typ geht hin, sagt, setzt eure Masken auf. Sie setzen ihre Masken auf, der Typ ist 2 Meter weg, sie nehmen ihre Masken wieder ab. Und da finde ich persönlich irgendwie, kann mich mega drüber ärgern, ehrlich gesagt, weil ich finde das absolut unwürdig so. Beweist aber auch mal wieder irgendwie, warum wir Corona einfach auf Dauer nicht loswerden, weil, aus den genannten Gründen. Dazu noch eine lustige Anekdote. Neben mir, also wir saßen relativ am Rand, das heißt zum Gang hin. Und auf der anderen Seite des Gangs saßen 2 Mädels mit so, keine Ahnung, 3, 4 Jungs, also auch so gerudelt. Und diese Mädels waren also noch penetranter als alle anderen, weil die kamen einfach auf den Platz, haben die Maske abgedetzt irgendwie und haben sie gefühlt überhaupt nicht mehr aufgesetzt oder immer nur wieder auf Zuruf ganz kurz. Die waren relativ hübsch irgendwie und ich hatte schon so, okay, sind das Spielerfrauen und so? Naja, auf jeden Fall saßen die, ich auch so, oh, keine Maske auf, yada yada. Irgendwann wurde dann Goretzka eingewechselt und dann sind diese 2 Mädels einfach komplett ausgerastet. Und Krömer, ne, zählt 2 und 2 zusammen oder 1 und 1 und denkt so, warum rasten die jetzt so aus, wenn Goretzka reinkommt? Ist das vielleicht die Freundin von Goretzka? Ich mal eben mein Handy rausgeholt, ne, gegoogelt. Tatsächlich, es war die Freundin von Goretzka. Ich weiß nicht, wer die andere Frau war, ob das eine Spielerfrau von einem anderen Spieler war oder die Schwester oder die beste Freundin, was weiß ich. Als er dann das Tor gemacht hat, sind die eskaliert, wie überhaupt, waren die lautesten vom ganzen Block, also safe. Aber die waren auch so penetrant und als dann irgendwie das 2-2 gefallen ist und die Deutschen irgendwie mehr oder weniger auch viel verteidigt haben, saßen die da und dann kam irgendwie wieder der Ordner, also nicht der Dulli-Student, sondern kam der Ordner an, hat zu denen gesagt, Mädels, könnt ihr bitte die Maske aussetzen? Und die sagt ungelogen zu dem Ordner, verpiss dich jetzt, ich habe keine Maske.
Oh, oh. Unfassbar.
Unfassbar. Und du hast keine Maske, du bist doch hier nur mit Scheiben Maske. Ja, hab ich jetzt nicht, lass mich jetzt in Ruhe, du Arsch. So nach dem Motto, sinngemäß. Ich hab echt nur den Kopf geschüttelt, ey. Aber gerade so dieses, irgendwie, wir sind Spielerfrauen, wir sind was Besseres. Lass mich jetzt in Ruhe. Also, wie gesagt, die ganze Mentalität, also München und Allianz Arena, Top-Arbeit, wirklich sehr, sehr professionell alles. Aber du kannst einfach Menschen keine Verantwortung geben in dem Bereich. Das ist mal wieder ein Indiz dafür. Ja, das waren die krummen Anekdoten aus der Allianz Arena vom Spiel.
Leider war. Ja. Aber die waren bestimmt nicht lauter als ich beim Goretzka-Tor, das kann ich mir nicht vorstellen.
Sie waren auf jeden Fall schriller, sagen wir es mal so.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Hysterische Weiber, ja.
Das war wirklich eine Erlösung, ey. Ja. Ich hab 2018 auch noch mal gerne erlebt, ey.
Ja, ich hab auch Flashbacks gehabt. Mal eine Frage irgendwie, weil, während des Spiels, Sané ist natürlich das Thema, ne? Sané. Ich glaube, dass Sané einfach ein Spieler ist, der braucht Selbstvertrauen. Der braucht einen Trainer, der einfach sagt, ich zähle auf dich, bei mir wirst du immer spielen, du bist ein geiler Spieler. Dann spielt er so wie bei City. Wenn, ja, so wie bei München bei irgendwie, dass du so ein bisschen irgendwie immer ein bisschen Gegenwind kriegst, jetzt am Namensschau auch, dann so spielt jemand, der eigentlich mega viel Potenzial hat, aber einfach überhaupt kein Selbstvertrauen. Während du spielst, ich habe mich auch über ihn geärgert, es war immer so, ich gehe auf die rechte Seite, mach 3 Haken, mach 5 Übersteiger und spiel den Ball entweder dann zurück in die Mitte oder lauf mich fest. Und ich sagte, boah, jo, ey, der könnte den Sané auch mal auswählen. Ich sagte, Papa, ja, warte mal, aber der Gnabry ist doch noch blinder irgendwie, der ist doch noch weniger auf dem Platz. Sané versucht wenigstens was.
Ja, aber Gnabry ist die Turmspitze, also
meine Güte. Wie habt ihr Sané gesehen und teilt ihr die Kritik an ihm?
Es war der schlechteste Spieler auf dem Platz, und zwar von beiden Teams aus meiner Sicht. Also der hat dem Team nichts gebracht, sondern maximal. Ich meine, ganz am Anfang hat er aber kurz 2 Bälle erkämpft. Das sah so motiviert aus. Aber also, ich meine, Postillion hat noch seinen Spaß mit der Ecke gemacht, die in Griechenland aus dem Meer gefischt wurde. Zu widerlegen ist. Es ist wirklich, ich meine, wir gewinnen halt auch 3-2, ne? Wenn er diese Flanke reinbringt am Ende, wo auch immer er die hinschießt. Ich meine, so, es ist mir ehrlich gesagt, ich hack nicht gerne auf Spielern rum, ne? Die geben bestimmt ihr Bestes. Aber er ist einfach nicht in der Form, wie er da spielen muss. Dann stell wir ihn anders rein. Also du kannst nicht Havertz oder so rausnehmen und Sané weiter drin lassen. Das ist in der Form einfach aus meiner Sicht.
Und Jogi auch nicht, bin ich mir relativ sicher. Nee, ja, die Frage ist, ey, ganz ehrlich, ich glaube, so rückblickend, also wir haben natürlich auch durchgedreht, als er den Pass da 2 Leute einschussbereit und er schießt ihn was weiß ich wohin. das war super ärgerlich. Aber auf der anderen Seite glaube ich ehrlich gesagt, dass es für uns besser ist, dass wir Gruppenzweiter geworden sind. Weil die obere Dings einfach so viel stärker ist. Mit Frankreich, mit Belgien, mit Spanien. Und unten haben wir jetzt, wenn wir England geschlagen haben, hätten wir im Halbfinale Holland oder Dänemark. Hätten wir im Viertelfinale erstmal Schweden oder Ukraine und dann im Halbfinale halt Dänemark oder Holland. Das ist im Vergleich wirklich leichter. Von daher ist das gar nicht so schlimm, dass das so passiert ist.
Vielleicht hat er das bewusst gemacht.
Ja, wenn das bewusst gemacht
hätte,
habe ich auch
schon gedacht.
Gerne, aber.
Also, so blind kann keiner sein.
ich kann Anglaise nur beipflichten. Ich glaube auch, dass es das schlechteste Spiel auf dem Platz war. Und ich glaube, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Ich bin bei Sané nur ein bisschen zwiegespalten. Ich habe immer so das Gefühl, dass er so ein bisschen in die Özil-Thematik reinrutscht. Also, dass gar nicht mehr so richtig darüber geurteilt wird, was es eigentlich für ein Spiel ist, sondern nur Körpersprache. Und ja, absolut, es ist überhaupt gar nicht sein Turnier, auch gar nicht die Saison. Aber ich finde, es wird viel zu sehr momentan an seiner Körpersprache und an seinem.
Ja, vor allem ist es bei ihm extrem kontraproduktiv, ne? Weil der Typ, da siehst du halt, das hast du auch bei Man City gesehen, der ist einfach, ja, der braucht einfach diese Begeisterung hinter sich, der braucht das Vertrauen irgendwie. Und dieses ständig auf ihm rumhacken, das war bei Bayern auch schon so, ist halt total kontraproduktiv. Du erreichst genau das Gegenteil damit, mit dieser ständigen Kritik an ihm, ne?
Ja, aber wenn du spielst wie ein Kreisligist, dann kriegst du halt Kritik im Nationalteam. Also, ich meine, da kann ich kein Mitleid haben, ne? Also.
Ja, hast schon recht, aber ich frage mich mal, ob wir zu hart mit den Leuten ins Gericht gehen, ne?
Nee, absolut nicht. Die Özil-Thematik stimmt bestimmt, ne? Er wirkt auch immer sehr vergleichsweise lustlos. Du denkst, das ist so eine Diva, was er eigentlich nicht sein soll, wenn du so Leute hinter den Kulissen hörst, ne? Ist eigentlich ein, also, der hat eher
wenig. Alle mögen ihn ja, ne? Und bei den Spielern ist er super beliebt. Alle verteidigen ihn auch und stehen hinter ihm, ja.
Aber ich meine, wenn du halt für Deutschland spielst, ne, dann erwartet halt eine ganze Nation, dass du dir den Arsch aufreißt und dass du die Leistung bringst, dass du da halt spielen kannst. Und das tut Sané halt einfach nicht. Ja, also ich meine, das meinetwegen gibt er, also am Anfang, wie gesagt, ist er zweimal so extrem, er hat einen Ballverlust am Anfang gehabt, irgendwie in der 8., 9. Minute und ist da so hinterhergesprungen hinter den ganzen, über das ganze Feld. Ich habe das gesehen und hat den Ball zurückgekämpft. Ne? Absolut fein. Aber ansonsten kann ich mich halt auch nicht erinnern, dass er überhaupt da war. Wie du sagst, er dribbelt halt kurz drin, hat dann aber nicht das Selbstbewusstsein, mal zu versuchen. Nimmt ihn ja keiner übel, wenn er den Ball verliert, ne? So wie es Musiala dann am Ende gemacht hat mit der Vorlage zum Goretzka-Tor, ja, ne? Also, er macht halt einfach nichts. Und ich meine, wenn du so einen Spieler hast, der eigentlich dadurch kommt, dass er eventuell dann halt auch einfach spielerisch besser ist als Gegner, aber genau das nicht tut, sondern er ist einfach nur so ein Anspielperson, der dann den Ball wieder zurückspielt. Ich meine, da kannst du jeden hinstellen, ne? Da kannst du auch mich hinstellen, das kriege ich auch hin. Das ist halt Sané, einfach
nicht, ja, genug. Sané ist einfach ein Spieler, der brutal polarisiert. Wegen seinem Wirken neben dem Platz, aber auch was für ein Spieler ist. Und ich glaube, das allergrößte Problem sind zwei Dinge. Einerseits die Thematik, dass Löw ihn 2018 nicht mitgenommen hat, weil daran wird er immer gemessen. Also es kommt immer irgendwie sofort, ja, warum, was war da, warum war er dann dabei? Und der andere Punkt ist, dass er einfach mal in jeder Aktion sieht, was dieser Spieler eigentlich für ein Potenzial hat. Also ich meine, er hat ja nicht umsonst bei Man City gespielt, er ist nicht umsonst mit 20 oder so von 50 Millionen Betrag nach Manchester City gewechselt. Und wenn man einfach immer das im Hinterkopf hat, wie gut dieser Spieler sein könnte, wird einfach dieser Spieler ganz anders bewertet als ein Gnabry. Der, wo man genau weiß, okay, Gnabry ist ein solider Stürmer, aber hat jetzt nicht dieses Mordspotenzial wie ein Sané.
Und also glaub, was der fehlt, ist, hat man bei City gesehen. Ne? Also ich glaube, im Nachhinein ist es echt
ein Fehler.
Aber es war, glaube ich, für seine Entwicklung echt ein Fehler, aus City wegzugehen, weil da hat ein Trainer, der hinter ihm stand, der ihm Spielzeit gegeben hat, wo er auch irgendwie die Lobby hatte, so beim Trainer. Und jetzt irgendwie bei Bayern wird er eingewechselt, wird massiv kritisiert.
Ich denke einfach nicht, dass so ein Spieler in dem Zustand was groß in der Nationalmannschaft zu suchen hat. Ne? Ich meine, da wird gesagt, ich weiß nicht, in irgendeinem Interview habe ich das gehört, dass jemand wie Sané von Anfang an spielen muss, weil er eben dieses Selbstbewusstsein braucht, ne? Dass er ein ganzes Spieler, dass er kein guter Joker wäre.
Hat man ja gesehen
gegen Ungarn. Und ja, also als Joker hat es nicht geklappt, von Anfang an hat es absolut überhaupt nicht geklappt. Wie gesagt, für mich war es einfach nur schlecht. Und das ist dann halt nicht genug. Und das ist dann auch kein Vorwurf. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass der sich keine Mühe gibt oder so, ne? Dass der keinen Bock hat. Ich glaube, der hat einfach das Selbstbewusstsein nicht, um das zu spielen, sein bestes Spiel, was er aber braucht, um dann wirklich mit seinen Spielstil irgendwas zu bringen im Team. Ne? Und wenn er das nicht im Verein kriegt, und in Bayern, die Saison war ja offenbar nicht so gut, einige sagen, es war okay, aber maximal so. Ne?
Maximal okay, ja.
Maximal okay, dann reicht es halt aber auch nicht fürs Nationalteam vielleicht. Ne? Zumindest nicht in der Startelf. Und wenn er Joker offenbar auch nicht gut kann, dann wahrscheinlich gar nicht. Dann musst du, wir haben halt bessere Leute dann einfach. Also wir haben definitiv bessere Leute als das, was Sané da gegen Ungarn gespielt hat.
Ja, und vor allem schafft man sich Unruhe in der Mannschaft. Also wie will ein Löw das rechtfertigen, dass ein Sané das ganze Spiel durchspielt, aber dann Havertz raus muss?
Also ja, der darf nicht mehr spielen. Also wirklich, nach der Leistung darf er eigentlich nicht mehr auf dem Platz. Also das ist wirklich, das ist auch gar nicht böse gegen Sané. Das ist einfach nicht.
Auf der anderen Seite muss ich ja sagen, Löw ist ja auch kein Dulli. Ne? Der wird ihm ja ein Training gesehen haben und er muss ja irgendeine Rechtfertigung davon haben, ihn von Anfang an zu bringen. Das heißt, er muss ja im Training zumindest irgendwie, der muss zumindest ordentlich trainiert haben. So.
Absolut. Und wenn er ihn wieder aufstellt, wieder meines Erwartens, ich bin nicht der Experte, dann wird sich Löw was bei denken, dann hat er was gesehen. Und dann ist das eben so. Dann habe ich auch kein Problem damit. Ne?
Ich glaube nicht, dass er gegen England spielen wird.
Aber ich glaube einfach nicht, dass er noch kommt. Also ich denke, das ist gegessen. Das war einfach, Ich meine, er hat wirklich die gesamten 95 Minuten durchgespielt und das war absolut gar nichts. Also an was du dich erinnerst, ist dieser eine Eckball, der, was weiß ich, wo landete und diese Flanke in der letzten, mehr hat er nicht gemacht, das Spiel, das war beides. Also, das war ja nicht mal, das
hat viel gemacht eigentlich, aber jede Aktion unglücklich. Gefühlt ist er 10-mal wirklich auf den Flügel rausgerannt, hat 3 Leute auf sich gezogen, hat 5 Übersteiger gemacht und dann entweder den Ball verloren oder zurückgespielt. Also 0 Raumgewinn, 0 effizient für irgendwas. Das war halt wirklich schwach. Mich würde mal interessieren, wie würdet ihr die Kimmich-Problematik lösen? Weil ich fand Gündogan im Turnier bisher auch nicht so stark. Auch wieder nicht ansatzweise so gut wie bei Man City. So. Und Kroos irgendwie jetzt gerade gegen Ungarn. Ich habe mal auf Kroos geachtet, weil ich den einfach super, weil ich einfach ein Kroos-Fan bin.
Aber stellt sich die Problematik? Stellst du nicht einfach Goretzka für Gündogan auf?
Ja, das halt die, also das meine ich halt, ne? Also ja, das könnte man machen, aber ich meine, Kimmich ist ja einer der weltbesten Sechser und fühlt sich, außer gegen Portugal war der jetzt irgendwie außen in der Kette jetzt auch nicht so stark. Das ist halt die Frage, ne? Ob du, keine Ahnung.
Also ich finde, man muss die Frage anders stellen. Und zwar, möchte man mit einer Dreierkette spielen und man hat, der dritte Innenverteidiger wäre momentan Ginter. Und dann muss man halt denken, okay, möchte ich lieber einen zusätzlichen Weltklasse-Spieler, normalerweise wie Gündogan oder Goretzka, oder möchte ich lieber einen zusätzlichen okayen Innenverteidiger? Also ich bin überhaupt gar kein Fan von der Dreierkette, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber ist ja keiner. Aber das ist das Problem. Das Problem bei Yogi ist, dass er einfach zu stur ist. Ich bin mir sicher, dass er wieder das Ding spielen wird. Der spielt
das ganze Turnier. Das stimmt halt auch nicht. Wir haben nur nominell eine Dreierkette gespielt. Wir haben im Spiel gegen Ungarn nonstop eine Viererkette gespielt. Ginter war auf dem rechten Flügel. Wo Kimmich war, weiß ich nicht. Der ist überall rumgeturnt, wie er bockig war. Der war kein Rechtsverteidiger mehr in dem Spiel. Und links war Gosens. Und dann hattest du Rüdiger und Hummels hinten. Das war überhaupt keine Dreierkette mehr. Das war nominell eine. Aber Ginter war teilweise da, wo du Kimmich erwarten würdest. Ne? Der war ja kein Innenverteidiger gegen Ungarn. Der war da rechts an der Eckfahne beim Gegner.
Ja, aber es liegt auch der Situation geschuldet, denke ich, ne? Dass ja, die klar. So super, super kompakt,
ne? Aber du kannst die halt umstellen, das System, das meine ich. Also das ist eine nominelle Dreierkette, aber das muss nicht so gespielt werden. Je nachdem, wie der Spielverlauf ist. Gegen Ungarn haben wir
ja mich erinnert halt ein bisschen an 2018 und die Lahm-Sache. Da hatte Jogi ein ähnliches Problem und nach dem Algerien-Spiel, ich glaube, was dann nach dem Algerien-Spiel, hat er gesagt, komm, es bringt nichts mehr. Ich setze ihn jetzt wieder ins defensive Mittelfeld und dann lief es auf einmal, ne?
Ich frage mich halt, wen willst du sonst auf rechts spielen lassen? Also ich glaube halt nicht, dass Ginter die Lösung ist auf rechts. Weil ich sag lieber, ich habe einen guten Rechtsverteidiger wie Kimmich und zusätzlichen Goretzka, als dass ich Kimmich zentral spielen lasse und dann muss ich mit Ginter rechts spielen. Das ist einfach, glaube ich, nicht die Lösung gegen England, wo dann Sterling mit, was weiß ich,
Lichtgeschwindigkeit
der könnte, ankommt. Mit Lichtgeschwindigkeit ankommt, das sieht halt ein Ginter aus wie, keine Ahnung, ein Fiat 500 oder
was weiß ich. Leider war.
Das heißt, und ihr würdet einfach... Ist der Trabi. Ihr würdet einfach Gündogan rausnehmen und dafür Goretzka rein? Weil Gündogan hat ja auch nicht überzeugt bisher, muss man ja sagen, oder?
Ja, für mich sah Gündogan schlecht aus, das Turnier. Ich will Goretzka spielen, wenn er kann, wenn er fit genug ist, was ja offenbar der Fall ist.
Weil ich ganz ehrlich, ich check das aber auch nicht, ey. So ein Sané und so ein Gündogan, die bei Man City so gut ausgesehen haben. Und Gündogan hat so eine geile Saison auch gespielt. Super torgefährlich und Nationalmannschaft nichts.
Also Sané kannst du nicht mehr reinnehmen, die Man City-Saison. Ich meine, der ist bei Bayern und da macht er auch nicht viel mehr. Also er macht mehr. Ich glaube, er hat irgendwie, weiß nicht. Er hat, glaube ich, 20 Scorer-Points oder so. Ist nicht so schlecht, ne? Aber es ist halt, naja, egal. Und Gündogan, der spielt halt einfach viel offensiver bei City, ne? Ich meine, der spielt ja nicht da. Bei uns ist er sehr defensiv, zusammen mit Kroos hinten. Vielleicht passt es auch nicht so gut zusammen, ne? Kroos ist selbst eher der Ballverteiler, der steht hinten. Und
Kroos war gegen Ungarn auch schlecht, fand ich, ne? Ich habe auf Kroos geachtet irgendwie. Von 10 Pässen hat er 9 halt 2 Meter nach rechts und nach links gespielt, ne?
War auch nicht groß sein Spiel, definitiv nicht. Und das ist ganz selten bei ihm. Aber ja, passiert. Aber ich denke, dass du brauchst, also ich meine, entweder stärkst du Gündogan einfach weiter nach vorne von der Ausrichtung oder du stellst Goretzka rein. Aber ich würde eher auf Goretzka vertrauen. Dann hat er dann auch Selbstbewusstsein mit seinem Tor. Und er ist generell auch aus meiner Sicht, ich kann mich da irren, aber er ist eher so ein selbstbewussterer Typ einfach. Also ich glaube, der hat einfach diese Mentalität, der hat diese Bayern-Mentalität.
Also ich finde, Goretzka erinnert mich enorm an Ballack. Irgendwie
von seinem ganzen
Auftreten und alles.
Ja, auch in Interviews. Ja. Er ist so sehr selbstsicher, nicht so spaßig selbstsicher wie ein Müller, sondern einfach so, ich bin der Geilste, ich sag's nicht. Aber ich finde mich schon ziemlich gut und ich bin sehr selbstbewusst und ich glaube, das kann uns eigentlich helfen. Also ich glaube, das passt ganz gut da rein.
Vor allem kann man sich jetzt nicht irgendwie rechtfertigen, Goretzka nach dem Spiel draußen zu lassen. Da wird erstens auch der mediale Druck viel zu hoch sein.
Also die Frage ist halt, wie fit er ist. Man darf nicht vergessen, dass er jetzt länger verletzt war, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob der 90 Minuten spielen kann, ehrlich gesagt.
Muss er machen. Und ich denke, dann ist das Team auch okay. Ich meine, wenn du Gündogan, ich meine, ist halt die Frage, wer Sané setzt.
Leon, herzlichen
Glückwunsch. Da können wir viele Leute hinsetzen. Ich meine, wir rotieren ja eh so viel, ne? Also, keine Ahnung.
Und dann stellst du da. Man könnte theoretisch ja auch Müller einfach eins vorziehen und dann Goretzka auf die 10. Dann Goretzka gegen Sané tausch und dann spielt man ja auch mit nominelle 2 Zehner und ja, Havertz dann wahrscheinlich auch. Der dritte Zehner, ja.
Havertz gefällt mir übrigens extrem gut, ne? Also Havertz ist auch jemand, der von der Körpersprache immer so wirkt, als ob er eigentlich keinen Bock hat, da zu sein. Aber das ist einfach seine generelle Art. Aber der ist so ein bisschen müllerig, ne? Wie er diese Tore reinstümpert da, der steht immer richtig, gefällt mir gut.
Also ich lese gerade so ein bisschen nebenbei auf Sport 1 und muss sagen, irgendwie die Arroganz der Engländer ist halt echt schon krass, ne? Also die reden schon vom Finale, ne?
Ja, aber gut, das mal die ja immer. Das ist ja von jedem Turnier.
Fast schon so ein bisschen HSV irgendwie, Tick, irgendwie a Date with the Destiny, oder a Date with Destiny, liest man hier irgendwie und Jahre des Trainings sind vorbei und Überschrift irgendwie, Optimismus, DFB ein verlorener Haufen voller Individualisten. Die Jahre der Tränen in Wembley sind vorbei.
Also Steve, ich bin hier beim Public Viewing ungefähr bei jedem Spiel. Und bei jedem England-Spiel habe ich, was weiß ich, wie viele besoffene Engländer gesehen, die 90 Minuten lang It's Coming Home gesungen haben. Also ich finde einfach, man muss ja dafür ein bisschen lieben, für die Mentalität. Und ich meine, die nehmen das einfach selber nicht ernst. Die nehmen das einfach auch mit einem gewissen.
Also auch die Ex-Nationalspieler. Rio Ferdinand schreibt halt irgendwie, er hätte das Spiel gegen Deutschland gesehen und er hat überhaupt keine Angst vor Deutschland und er ist sich sicher, er wüsste auch nicht, warum alle so aufgeregt sind. Michael Owen irgendwie, der uns damals 5-1 in München, ich glaube, war EM oder WM-Quali, ich glaube, es war WM-Quali geschlagen hat, er schreibt auf Twitter, ich bin eine Katastrophe, weil ich schon so weit vorausschaue, aber ich glaube nicht, ich kann kaum glauben, wie gut ist die Auslosung mit uns meint. Wenn wir Deutschland schlagen, was wir aufgrund der Qualität und des Heimvorteils tun sollten, hätten wir uns keinen besseren Weg ins Finale wünschen können. Alter Schwede, ey.
Ja, wie gesagt, das heißt ja immer auch bei der WM 2018. Man muss ja nur mal auf YouTube gucken, wie die da eskaliert sind. Und ich finde es eigentlich, wie gesagt, einfach irgendwie sympathisch, weil ich so ein bisschen drüber machen kann.
Die müssen sich auch selbst hypen. Wie gesagt, die haben seit fucking 55 Jahren oder so keinen Titel mehr. Als England, als Fußballerfinder sozusagen. Das ist irgendwie
ja, nicht so aber gut, ich finde, da müssen wir auch nicht brechen jetzt irgendwie. Also,
nö, absolut.
Es gibt so zwei Teams, wo ich nach, keine Ahnung, 100 Jahren Fußball, gegen die ich, also die Nationalteams, gegen die ich wirklich sehr ungern verliere. Und das ist halt Holland und England. Irgendwie, das sind so meine, also gehen, ich glaube auch für alle deutschen Fußballfans oder für die meisten, sind das so unsere größten Rivalen. Holland natürlich wegen 90 und Rijkaard und der ganzen Scheiße. Und England schon immer. Da ist halt, ja, da ist am meisten in Anführungsstrichen Hass drinne. Und also ich möchte auf gar keinen Fall gegen England verlieren. Da verliere ich lieber gegen Dänemark irgendwie im Halbfinale von mir aus gerne.
Ja, lass sie halt Trash-talken und wir gucken, wie es ausgeht. Ich meine, ich fand, weder Deutschland noch England haben eine überragende Figur bisher abgegeben.
Das ist so.
Wird Tagesformel vielleicht auch entscheiden. Und wie
ich glaube, es geht in die Verlängerung. Sagte,
ist auch einfach ein bisschen Glück im Fußball. Das ist dieses Low-Scoring-System, was er gesagt hat. Das ist im Fußball halt auch einfach so. Es ist immer viel Glück dabei, ne? Du machst ein, zwei Abwehrfehler. Also einfach individuelle Fehler, gegen die kein Trainer, kein System irgendwas tun kann. Ne? Das, ich meine, guckt euch
aber an, ist das denn Volleyball-Tor gesehen? In anderen Sportarten anders? Also wenn ich Basketball bei mir angucke, NBA, ja, da irgendwie, wer den letzten Shot macht, gewinnt so nach dem Motto. Also
ja, das ist viel anders. Also ich meine, ja, einzelne Fehler machen da ja nicht. Das ist ja, ich meine, im Basketball geht ein Spiel 110-110 aus oder 100-100 oder was auch immer. Genau. Ich meine, da sind ganz, ganz, da ist keine einzelne, ich meine, wenn du zwei Fehler machst, dann ist das halt so. Dann bist du halt mal kurz -4 oder -6, aber also das ist eine Teamleistung am Ende. Und im Football zum Beispiel auch. Ja, natürlich. Das ist auch ein bisschen low-scoriger, aber nicht so wie Fußball. Ich meine, im Fußball gehen viele Spieler einfach 0-1 aus. Und das kann sein, dass der Torwart über den Ball getreten hat und deswegen steht es 0-1. Also, ne? Und der Unterschied jetzt gerade mit dem Video-Referee kann halt auch einfach ein Tor sein, basically. Was ganz knapp nicht abseits war und beim anderen war es ganz knapp abseits. Ne? Das kann der Unterschied sein, wo dann ein 1-0 oder 0-1 ist. Ist oft so. Und ich glaube, deswegen kann man das halt auch nicht so 100% vorhersehen, wie in anderen Sportarten, wo es leichter ist. Ein Tennisspieler verliert halt nicht wegen zwei
falschen Anschlägen. Aber gerade das macht ja auch der Fußball so spannend. Einfach, wenn man es nicht irgendwie vorhersagen kann, wie geht's aus. Man hat immer eine klare Tendenz und es gibt immer einen Favoriten. Aber gerade das macht es ja so spannend. Und ich sag, ich spiele lieber gegen England und habe jetzt ein Spiel, auf das ich mich seit einer Woche freue, also ein Halbfinale gegen Tschechien. Einfach wegen der Rivalität. Ich finde, das macht gerade Sport aus, dass man diese Geschichten hat und deswegen bin ich eigentlich absolut froh darüber.
Ja, das finde ich bei Turnieren auch sehr gut.
um das noch, um das Ganze jetzt ein bisschen abzuschließen und auch über andere Sachen noch zu reden, bleibst du bei deiner Voraussage, dass Deutschland Europameister wird, Englis?
Ja, aber selbstverständlich. Wer soll uns aufhalten? Die Engländer? Lächerlich.
Also ich finde, ich kann mich nicht an Turnier erinnern, WM oder EM, alles andere zählt meiner Ansicht nach nicht, wo es so offen war, wo man sagen würde, irgendwie, keine Ahnung, Italien, Spanien hat jetzt wieder überzeugt, Frankreich sowieso irgendwie immer noch Top-Favorit.
Belgien,
Holland.
Gegen Portugal spielen.
Und ich denke, also das Belgien ist halt, wird hochgewinnen. Mal gucken. Es steht übrigens bei Holland gegen Tschechien zur Halbzeit 0-0. Also,
ja, überraschend.
Ne? Also so ein klares Ding, wie es viele gesehen haben, ist es halt, ja, aber gut, darum haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Also ich würde kein Geld wetten, weil es einfach zu offen ist, weil jeder irgendwie schlechte Spiele hatte. Es gibt keinen klaren Favoriten dieses Mal, wirklich nicht.
Kannst bei jedem sagen. Immer noch die besten Chancen.
Weil sie denke ich auch. Und die beste Mannschaft haben gefühlt. Und, ja.
Individuell und mannschaftlich wahrscheinlich einfach. Sie spielen auch schon lange zusammen. Ne? Es ist nicht nur, dass die individuell alle gut sind. Die sind auch als Team noch dazu gut. Von daher, uns sind natürlich super selbstbewusst nach ihrem WM-Titel.
Uns sind halt sehr abgezockt. Ne? Also das deutsche Spiel ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür. Ne?
Also sie haben halt so ein starkes Team, ne, in der Defensive. Und dazu haben sie diese Leute vorne, die jederzeit ein Tor machen können, wo du es ihnen auch zutraust. Ne? Ich meine, einmal Mbappé nicht aufgepasst. Ja, bisher macht er noch nicht so viele Tore, aber er hat viele Chancen, immerhin. Vielleicht legt er
Wen würdest du denn als Europameister sehen, wenn du wetten müsstest? Ich weiß, dass es schwierig ist.
Dänemark? Nein, Spaß. Nee, ich wollte nur eine Anekdote erzählen. Und zwar von dem Spiel gegen Russland. Ich wohne ein bisschen außerhalb von Kopenhagen, aber ich hatte mein Fenster offen und nachdem Christensen das Tor geschossen hat, habe ich das bis hierher gehört. Das war absolut Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, wie viel es Luftlinie ist, aber war absolut.
Wieso ist eigentlich bei euch schon Public Viewing erlaubt? Habt ihr so gute Inzidenzzahlen oder ist das?
Also es gibt nur 200 neue Fälle pro Tag und es gibt ja auch gerade keine Maskenpflicht. Also ich habe mich nach dem Spiel auf mein Fahrrad gesetzt, bin dann zum Stadion gefahren und es war bis um 4 Uhr morgens eine Party. Das
war ja, doch volles Stadion, oder? Das war doch voll ausgelastet, ne?
Absolut. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe trotzdem immer ein bisschen Bauchweh, wenn ich das sehe. Also ein bisschen denke ich immer so.
Nee, ich war auch da und ich habe am nächsten Tag dann einen Test gemacht, war zum Glück negativ, aber ja, ich habe auch so ein bisschen Bauchweh, aber ich habe so das Gefühl, dass das dänische Konzept und auch das Gesundheitskonzept einfach ein bisschen ausgereift ist als Deutschland. Hier ist alles so digital, also wenn ich einen Test machen muss, muss ich nur meine Karte abscannen, ich habe eine Nummer, da melde ich mich dann an und dann sehe ich direkt, ich habe einen Test und Nummer, das weiß ich vor und das ist halt, somit kann man es viel besser kontrollieren und im Zaum halten, als es wie zum Beispiel in Deutschland ist und von dem her glaube ich, dass sie ein bisschen weiter sind, was das anbelangt.
Okay. Ich höre gerade nochmal irgendwie gute erste Halbzeit von Tschechien. Tschechien ärgert die Niederlande. Also Tschechien ist wohl ganz gut gewesen mit hier Chick, dem Leverkusener.
Ja, der hat ja eine schöne EM bisher. Markt hat ein bisschen gestiegen, glaube ich.
Ja. Gut. Dann schließen wir das mal ab. Ich hoffe, dass Deutschland weit kommt. Zumindest sind jetzt die ganzen, irgendwie Deutschland ist so scheiße und schaltet der Vorrunde Ausspinner irgendwie erstmal Lügen gestraft. Mal gucken, wie weit es noch geht. Ich denke auch, dass es gegen England relativ offen ist und ja, wollen wir hoffen, dass wir am Ende wieder das Quäntchen Glück haben und weiterkommen.
Im Elfmeterschießen.
Ja, das wäre großartig. Aber dann haben wir ja Neuer, wobei die Engländer haben auch einen guten Keeper, so ist ja nicht.
Ja, aber nicht im Elfmeterschießen.
Aber nicht Neuer, genau. Ja, das ist, ja. Das behalten wir bitte. Manche Traditionen darf man einfach nicht brechen oder sollte man nicht.
Nee, nicht im Achtelfinale schon Elva. Das verkrafte ich nicht.
Ja, das ja. Eltern jetzt was gesagt, altern. Ich bin gespannt, lieber Enkles. Ich habe mit meiner Community am Freitag darüber gescherzt irgendwie, weil wir uns ausnahmsweise mal einig waren, dass die neue Loki-Folge irgendwie eine Filler-Folge war. Und ich habe zu meiner Community gesagt, ich bin mal gespannt, irgendwie, ob Enkles die gut redet. So als kleiner Marvel-Fanboy, aber ich fand sie wirklich richtig, richtig bescheiden, richtige Füllerfolge. Wie siehst du das?
Ja, eine Füllerfolge. Also keine, also was heißt eine Füllerfolge bei so wenig Folgen? Einfach eine Story-Vorantreiben-Folge ohne große Highlights. Fand ich jetzt auch nicht so geil.
Ja.
Aber war halt okay.
Ich habe wieder so ein bisschen Schiss, das ist so, wie es bei Falcon und Winter Soldier, dass sie einfach irgendwie eigentlich einen Kinofilm machen und den dann irgendwie so auf 6 Folgen irgendwie anschwellen lassen, weil die Folge war echt so, warum? Gerade weil die ersten 2 Folgen so viel Geschwindigkeit hatten, fand ich das ein bisschen dünn. Tim, guckst du das auch?
Ich bin gar kein Serienfan, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Mighty Ducks anguckt, aber auch nur, weil ich es in meiner Jugend die ganz alten Filme anguckt habe. Aber ich bin mehr so der Filmfan. Also ich fand Mr. Nobody absolut krank. Gut, von Enkles, da wollte ich nochmal Danke sagen für die.
Bester Film ever.
Absoluter Wahnsinn. Aber nee, was habe ich anguckt? Ich habe Big Shot habe ich anguckt, fand ich relativ, ja. die Basketball-Serie.
Ja, habe ich auch, da gab es das Staffelfinale, fand ich auch echt gut, mit dem Typen, der, wie heißt er, der Jesse in Full House gespielt hat, ne?
Ja, und was ich jetzt gerade angucke, also nur so ein bisschen Reviews, Yu-Gi-Oh! Ich weiß nicht warum, aber hab ich ganz früher angucken. Ich meine, muss ich mal wieder angucken, wenn ich älter bin. Aber ansonsten kann ich da leider echt gar nicht so richtig mitreden, was Marvel und Superhelden angeht.
Ich bin gerade total auf dem Retro-Trip und habe irgendwie Spaß, irgendwie die ganzen Sachen, die man irgendwann mal gesagt hat, die muss ich noch mal eben, muss mir irgendwann angucken, nachzuholen. Ich habe erzählt letzte Woche, dass ich den letzten Spider-Man angeguckt hatte, den fand ich ganz gut. Dann habe ich, warte mal, was habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt gerade mit Agent of S.H.I.E.L.D. angefangen. Das finde ich auch ganz nett. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und ich habe mir vorgenommen, irgendwie heute Abend mir mal den neuen Wonder Woman Film anzugucken. Den kriegt man ja irgendwie.
Bitte? Hab abgebrochen nach 30
Ja, ich habe von vielen gehört, dass der scheiße sein soll, aber ich bin ja bei sowas immer gern. Ich habe ja teilweise einen anderen Geschmack als die Masse und habe gesagt, komm, probier's
mal. Ich habe ihm auch keine faire Chance gegeben. Ich hatte nach 30 Minuten einfach keine Lust mehr. Ich war auch ein bisschen müde. Vielleicht gucke ich noch weiter, aber war nicht so geil, die ersten 30 Minuten zumindest. Zu Loki nochmal, ich möchte nochmal kurz anmerken, selbst wenn das eine Füllerfolge ist, ich weiß nicht, warum das so kritisch gesehen wird. Ich meine, so Folgen braucht's halt einfach.
Ja, aber nicht, wenn du 6 Folgen nur hast.
Ja, aber Game of Thrones hatte immer 10 und die haben teilweise in ihren in Staffeln 1, 2, 3 und 5, da haben sie, keine Ahnung, die Hälfte der Staffelfüllerfolge, wo absolut nichts wirklich Wichtiges passiert, außer dass ein paar Leute miteinander reden. Ich glaube, das ist einfach so, wenn du eine gute Story, wenn die deep sein soll, ne? Und das will Marvel ja, die möchten ja Tiefe reinbringen, die wollen ja Hintergrundcharaktere irgendwie, ne, nach vorne bringen, die wollen ja alles Mögliche beleuchten.
Aber das war keine Charakterentwicklungsfolge, da ist einfach gar nichts passiert. Die sind einfach die ganze Zeit weggerannt vor der Apokalypse da. Also da
wie gesagt, ich fand's ja auch nicht sonderlich gut. Aber ich fand's ja auch nicht so schlecht, dass ich jetzt eingeschlafen wäre oder so. Ich hab's ja geguckt.
Ich hab mal erwartet, dass noch irgendwas Großes passiert, weil, wie gesagt, die ersten zwei Folgen ja so viel Geschwindigkeit hatten, da so viel passiert ist.
Ja, ich glaube, es geht eben ein bisschen um die Fähigkeiten, die beiden da haben und was sie da treiben und ein bisschen Klamauk. Aber ja, es war nicht stark. Nee, also keine Sternstunde des Fernsehens.
Ich muss mal eben, wie gesagt, wir sind ja beide Fans von Disney Plus und ich gucke momentan immer so irgendwie, versuche irgendwelche Perlen zu finden und manchmal wird man da auch enttäuscht irgendwie. Ich habe mir Artemis Fowl mal angeguckt, weil ich irgendwie die Hörbücher von Rufus Beck so gerne mochte. Der Film ist ziemlich gefloppt, ist aber auch nicht so geil, muss man sagen. Jetzt habe ich den gab es vor kurzem noch als Pay-Per-View bei Disney, da musst du irgendwie tief in die Tasche greifen, den gibt's mittlerweile umsonst. Raya und der letzte Drache, den fand ich ganz gut.
Ich fand den ein bisschen, ich bin ja riesiger Disney-Fan, also von den Disney-Filmen wirklich, von der, und ich fand Raya eher kindlich, also eher für, das ist nicht bei allen Disney-Filmen so, wo ich so als Erwachsener, ich fand den ein bisschen sehr einfach gestrickt, ne? Es ist so basically dieses Abarbeiten von einer Liste, was du tun musst. Und dann gehen wir jetzt dahin und kriegen wieder einen Gefährten dazu. Jetzt gehen wir dahin und kriegen wieder einen Gefährten dazu. Und du weißt genau, wie es ausgeht. Wunderschön gezeichnet natürlich, wie immer.
Gewaltig, ja. Aber du hast absolut recht, sehe ich genauso. Aber wenn du dann so einen Film als Kind guckst, also durch die Augen eines Kindes, ich kann das immer und dann ist er halt einfach super.
Ich habe auch, war halt keiner der Glanzleistungen von Disney, wo du sagst, das ist eins der Meisterwerke. Das ist okay.
Ja, bin ich bei dir. Was ich noch geguckt habe, ist Tim Thaler. Tim Thaler ist, kennt man vielleicht, das war einer der Helden meiner Kindheit, damals von Tommy Orner gespielt. Das verkaufte Lachen. Also Leute, die so alt sind wie ich, werden das noch kennen. Es gab früher immer zu Weihnachten so eine Kinderserie, immer, die über viele Folgen ging und ich habe mich da jedes Jahr drauf gefreut, irgendwie so Weihnachtsferienserie und Silas und Patrick Picard, ihr seid viel zu jung, ihr werdet das alles nicht mehr kennen. Und eine dieser Serien hieß halt auch Tim Thaler, irgendwie der Junge, der sein Lachen verkauft hat. Und das haben sie neu gemacht als Kinofilm, wie gesagt, früher war es eine Serie. Auch das habe ich geguckt, auch das ganz charmant umgesetzt irgendwie. Wie gesagt, also Disney, wenn man Disney Plus irgendwie abonniert hat, kann man da ein bisschen stöbern, da sind echt viele Schätze versteckt oder viele Sachen, wo man sagt, oh, den wollte ich doch mal immer mal gucken, irgendwie bin ich nicht zugekommen. Mulan irgendwie als Realverfilmung ist jetzt auch da. Also von daher irgendwie, wenn man so, wie gesagt, wie ich gerade so schön gesagt habe, durch die Augen eines Kindes gucken kann, dann gibt's da viele schöne Filme und Serien.
Ich finde vor allem den Discovery Channel ziemlich gut in Disney, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ein riesen Fan von den Dokus. Echt?
Ja, ich mag die Dokus von denen nicht. Die
National Geographic oder was meinst du?
Ja, ja. Also, die haben doch National Geographic, oder?
Discovery Channel. Das ist ja der Doku-Channel, oder?
Ja. Weiß ich nicht. Egal, aber ich mag.
Das ist der, deshalb, weil du hast der Doku-Channel, der heißt aber National Geographic. Ich wollte nur klug scheißen.
So, ja, ich ist ja egal. Das, was sie da haben, ich finde die schrecklich. Ich finde die Ami-Dokus generell schrecklich, glaube ich. Die ziehen das alles so lange. Ich gucke sehr gerne so Archäologie-Sachen, wenn sie irgendwelche Sachen in Ägypten ausbuddeln oder irgendwie Alexander dem Großen auf der Spur sind und wo er eventuell noch einen Schatz verbuddelt hat. Das finde ich einfach spannend. Ich mag das. Aber in der Ami-Version nicht. Das ist wirklich furchtbar. Die erzählen und erzählen und erzählen immer wieder das Gleiche. Das ist furchtbar. Da passiert, also das könntest du auf 5 Minuten runterbrechen in einem YouTube-Video, ohne Probleme. Und die haben da eine Stunde.
Ich kann bestätigen.
Passiert nichts.
Aber die Themen sind relativ interessant. Wie du sagst, ich bin auch ein riesen Archäologie-Fan und zumindest hat man dann zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit über die Themen. Und ansonsten, Pixar finde ich top. Also riesen Pixar-Fan. Und,
Pixar ist toll.
Was du angemerkt hast mit, was war der Name der Drache? Raya?
Raya.
Ja, ich fand zum Beispiel Vaiana absolut brutal stark. Also das war auch ein Kinderfilm, wenn man so möchte, aber ich fand, den können wir auch als Erwachsene richtig gut angucken.
Nein, und, ich bin Fan von den Disney-Musical-Filmen wie Vaiana und Frozen und Rapunzel meinetwegen. Einfach, weil die so gut sind. Die sind so gut. Du guckst, die kannst sie immer wieder gucken, weil die Musik so gut ist. Machst du nichts gegen Steve. Tut mir leid.
Kann man ja immer gut. Jeder, wie er will.
Ich möchte das
ganz kurz unterstreichen, was du gesagt hast zum Thema Dokus. Ja. Weil ich bin ja ein großer Morgan Freeman-Fan und irgendwie da gab es dann so eine Doku auf Disney Plus irgendwie über Gott. Mhm. Über Gott. Und ich denke so, okay, das wird ja mit Morgan Freeman, kann es ja nicht schlecht sein. Guck da rein. Und dann waren das gefühlt 80 Folgen und in jeder Folge hat er irgendwas anderes. Also habe ich angeguckt, hab nach 10 Minuten habe ich gedacht, nee, das ertrage ich nicht. Wie kann man denn dieses Thema so aufblähen und da wirklich so eine 28-teilige Doku draus machen? Ich bin auch kein Doku-Fan. Also zumindest nicht sowas. The Last Dance irgendwie oder Last Ride über die Chicago Bulls, das habe ich gesuchtet. Aber das war auch ein bisschen was anderes. So ein Sport-Doku ist vielleicht noch mal einen größeren
Flow. Ich mag auch generelle Dokus, aber es muss halt ein Tempo haben. Ne? Es muss sich halt was entwickeln. Und bei den vielen von National Geographic, ich glaube, Discovery Channel kenne ich auch viel. Die haben auch nichts viel Besseres. Ich glaube, es ist einfach der Ami-Style, weil die so viele Werbepausen auch so auch da einbauen und immer wieder, also nicht auf Disney Plus selbst, aber wo es ursprünglich gelaufen ist. Ne? Und dann immer wieder erklären, was passiert ist. Naja, ich mochte auch die N24-Dokus nie. Was ich sagen wollte, wir hatten letztens über Marvel-Filme geredet, was noch kommt. Und ich habe gestern den Trailer zu Shang-Chi, Ching-Cha, ich habe keine fucking Ahnung, nein, es ist Shang-Chi gesehen. Der kommt am 2. September in die Kinos, wahrscheinlich auch auf Disney Plus wieder für 20 €, ne? Würde ich schätzen. Ist von Marvel und ist ein komplett neuer Superheld oder eine komplett neue Superheldengeschichte. Ich glaube, die ist nicht mal im MCU richtig drin, ne? Aber der Trailer sieht
Shang-Chi super geil aus. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
Ja, geht darum, übersetzt, dass sein Vater...
Der Herr der Ringe.
Nee, sein Vater, also generell ist die Superkraft sind so 10 Ringe, die über den Arm gestülpt sind und mit denen kann er so BÄM machen, weißt du, die fliegen dann so weg und kommen wieder zurück und das ist sein Vater offenbar und das ist so die Geschichte, wie er sich entwickelt und dann ist wahrscheinlich der Vater der Bösewicht oder so. Aber der Trailer sieht insane gut aus, also wenn man wahrscheinlich ein bisschen in die Martial-Art-Richtung noch dazu, aber ich glaube nicht, dass es zu MCU an sich gehört, weiß ich aber nicht genau.
Lustigerweise, ich habe gerade auf YouTube irgendwie Shang-Chi-Trailer eingegeben und hatte den noch nicht auf meinem Blog, werde ich gleich noch verlinken und scroll so ein bisschen durch. Und dann komme ich hier irgendwie, Nutzer haben auch gesehen und dann Marvel erklärt. Jetzt pass auf, Eternals, Doppelpunkt, Thanos ist einer von ihnen. Wusstest du das?
Ich habe ein Video dazu gesehen, aber es ist nicht sicher, glaube ich. Okay. Auch in den Comics ist es
offenbar nicht sicher. Spekulation, ja?
Nee, es geht wohl darum, dass diese Eternals, ich meine, die müssen jetzt mit den Eternals, die Eternals sind ja super, super stark offenbar.
Ja.
Und die müssen jetzt irgendwie erklären, warum die Eternals nicht eingegriffen haben. Während Endgame und Infinity War. Weil das müssen sie ja storytechnisch einfach erklären. Weil da ist eine der größten Mächte, ne? Und wieso greift die nicht ein, wenn die ganze Welt zerstört werden soll, mehr oder weniger? Und da geht's dann offenbar wohl auch darum, dass ich weiß es nicht genau. Ich habe das Video gesehen, das war irgendwie lange, 20 Minuten, dass es eine Theorie ist, dass das auch alle von, ich habe den Planeten von Thanos vergessen, weißt du ihn noch?
Nee.
Na, fuck, vom Planeten von Thanos, dass sie auch daher kommen sollen und dass die anderen Überlebenden von dem Planeten sind, aber offenbar nichts mit ihm gemein haben, aber auch nicht eingreifen wollten oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau.
Das wird schwierig, das klar zu machen irgendwie, wenn die halbe Universumsbevölkerung weggeschnippt wird.
Viele Sachen werden schwer, ne? Ich meine, umso mehr du da reingehst in dieses unglaubliche Fantasy-Dings und umso komplizierter du es machst, jetzt auch mit Loki zum Beispiel, ne? Dann ist halt auch die Frage, war das der Plan? Genau so, offenbar ja schon, weil sie schon gesagt haben, die Avengers durften ihre Zeitreise machen, aber das wird dann alles schon ein bisschen verrückt, ne? Also sie gehen jetzt schon auf sehr komplizierte Wege, wo sie ab und an vielleicht auch Sachen
nicht mehr gut erklären können. Also kommt in Sachen Marvel noch einiges dieses Jahr. Das war mir gar nicht so bewusst. Wir hatten ja in einem der letzten Podcasts gefragt und hatte Community-Mitglied das mal alles rausgesucht und bei mir dann in die Comments zu dem Podcast gepostet. Und holla die Waldfeder, war aber einiges dabei noch.
Ja, Black Widow, Eternals, Shang-Chi und Spider-Man der neue noch, oder?
Finde ich das mal eben auf die Schnelle. Ich hab's schon wieder, ehrlich gesagt, vergessen. Warte mal, ich guck mal ein bisschen. Ich such das mal eben raus. Da! Hallo Steve, in den nächsten Marvel-Serien und Filmen, die noch in diesem Jahr erscheinen, Serien, What If, August 2021, das wird, sagen, haben wir im Stream drüber gesprochen, haben alle gesagt, das wird halt richtig geil, weil das sind halt diese alternativen Zeitlinien, was passiert, wenn, keine Ahnung, Spider-Man eine Frau wäre oder was weiß ich so, ne, also diese, ja, wie jetzt auch mit Loki quasi, no Spoiler.
Ja, da geht sie hart drauf.
Ja, das wird interessant, dann Herbst 21 Serie Hawkeye, wusste ich auch nicht. Miss Marvel 21, was das ist, weiß ich nicht. Unter Miss Serien. Marvel
ist das nicht die arabische Superheldin, glaube ich? Ich bin nicht mehr ganz sicher.
Ach ja, stimmt, ich habe jetzt Captain Marvel im Kopf gehabt.
Miss Marvel. Captain Marvel ist was anderes.
Ja, eben, ist mir gerade auch klar geworden. Okay, Filme, Black Widow, 8. Juli, Shang-Chi, hast gerade gesagt, 2. September, Eternals, 5. November. Da freue ich mich am meisten drauf, weil Jon Snow und Rob dabei sind. Und Spider-Man No Way Home, 17. Dezember. Also da kommt wirklich noch einiges. So, und wie du schon gesagt hast, wird wahrscheinlich alles auf Disney Plus kommen. Anfangs irgendwie, Disney war ja ein bisschen greedy, irgendwie was die Kohle angeht. Anfangs für 20, 30 Euro. Und nach ein, zwei Monaten dann umsonst, siehe jetzt Raya. Und von daher wartet man dann einfach und kann sich die
alle angucken. Ja, ist der gleiche Preis. Mulan kannst du jetzt ja auch umsonst gucken.
Ja, eben. Ist ja geil. Wartet man einfach und dann kann man sich die angucken. Ja,
wenn du es wirklich richtig willst, ne? Sowas wie, also wenn du jetzt zum Beispiel bei Endgame nicht ins Kino gehen hättest wollen, dann hättest du wahrscheinlich die 21 Euro gezahlt. Und dann wäre es okay gewesen, ne? Dann hast du halt die Wahl. Ich finde das halt einfach gut. Also,
Bisschen viel, ne? Andere sind da ein bisschen günstiger.
Ja, aber du musst dir halt dann, du kaufst dir halt dann nur die Sachen. Nee, es ist nichts günstiger. Es gibt ja nichts Vergleichbares. Was ist denn günstiger?
Ja, die ganzen Warner-Filme waren auch irgendwie Pay-Per-View direkt am Kinostart.
Bei uns? Wo?
Überall.
Was? Also,
ja, klar. Bei Sky konntest du dir, wie hieß, also einmal Wonder Woman direkt beim Kinostart hast du den gekriegt. So, keine Ahnung, was hat der gekostet?
Ich glaube, 70 Euro oder so. Den hab ich umsonst bekommen, den neuen.
Den neuen Wonder Woman?
Bei Sky Ticket, ganz umsonst, der war einfach dabei.
Ja.
Ich konnte ihn aussehen, obwohl ich überhaupt
nicht. Ja, gut, aber das ist ja.
Der war sofort dabei.
Ja, aber das ist doch geil, das ist dann ja noch, das unterstreicht ja, was ich gesagt habe.
Ja, aber das ist ja nicht der normale Weg. Also, das kann ja nicht der Weg sein.
Naja, aber es ist Warner, es ist ein Kinofilm. Bei HBO Max hättest du den auch per Pay-Per-View. Und das Problem ist halt bei Warner, dass Sky die Rechte daran noch hat.
Ja, klar.
Und dass sie den dann umso. Ich konnte ihn nicht gucken, weil ich ja, weil mich ja Sky verarscht hat und ich ja das Cinema-Paket nicht habe.
So, das heißt, Filme, die du dir kaufen willst bei Sky, also so wie damals eine DVD, ne, auch in dem Zeitraum, so 3 Monate nach Kino oder so ungefähr, die kosten halt immer ungefähr 12 bis 15 Euro.
Ja, aber so ist es, guck mal, ich habe ja jetzt Mortal Kombat geguckt, der kam ja auch ins Kino, den hast du auf Amazon Prime, hast du den, ich glaube auch 10, 15 Euro habe ich dafür bezahlt, so. Und bei Disney war es halt irgendwie gefühlt irgendwas zwischen 20 und 30, also schon
teuer. Ja, aber ich glaube, das sind noch Corona-Sachen, weil die Kinos nicht voll kriegen und irgendwie Geld rausschlagen wollen.
Ah, das kann sein.
Ich denke, Disney macht hier dauerhaft, dass sie basically das Kino in einer gewissen Hinsicht mit ablösen wollen.
Ja,
gut. Und ich denke, das ist halt, oh Gott, ist die Niederlande doof, wie kann man das denn machen? Ich denke, das ist halt ein guter Weg, weil dann hast du, also, und ich finde, dann ist der Preis auch okay. 21 Euro, wenn du, ich meine, das kannst du halt nicht für jeden Film machen, ne? Das mache ich halt zum Beispiel bei Raya, habe ich es nicht gemacht. Auch wenn ich Raya gerne sehen wollte, da warte ich dann einfach 3 Monate, ist doch okay.
Ja.
Wie früher auch. Aber Sachen, die ich früher sozusagen auf Blu-ray oder DVD gekauft hätte, da noch mal ein bisschen was drauf zu zahlen und sie sofort zum Kinostart zu haben, finde ich okay. Also da habe ich nichts gegen.
Ja, wenn die, wie gesagt, vielleicht gehen jetzt ja ein bisschen runter, wenn so ein Kino 10 bis 15 Euro kostet, dann bin ich der größte Fan davon ever. Ja,
die müssen halt einberechnen, dass es mehrere Leute gucken. Deswegen ist es so teuer, denke ich, ne?
Ja, machen also, ja, machen die anderen ja auch nicht.
Ja, noch nicht. Aber ich glaube, erstens sind die noch nicht so strukturiert und ich glaube, das ist eher noch. Also bei HBO Max weiß ich es nicht, aber ich glaube, es ist eher noch Corona geschuldet, wenn sie es so günstig. Ich weiß ja nicht, wie viel sie es bei HBO Max angeboten haben, aber dass sie es vielleicht einfach in Deutschland verschleudert haben und gesagt, hier, keine Ahnung, wir haben noch keine Infrastruktur, wir können es nicht verkaufen, wollt ihr Wonder Woman umsonst haben, zahlt mir 1 Million. Und dann sagt Sky, yay, yeah, let's go. So in dem Trick kann ich mir es eher vorstellen, weißt du? Mhm. Ich glaube, bei Disney ist es aber wirklich so, dass sie es dauerhaft jetzt halten wollen, weil es ist einfach gut für sie, weil jeder, der den Film kaufen will, braucht ja ein Disney Plus Abo. Das ist einfach smart. Das ist ein bisschen genau, arschig, aber auch smart.
Das ist mega arschig, weil wenn du das Abo nicht mehr hast, kannst du den von dir gekauften Film auch nicht genau mehr gucken, was eine Frechheit ist. Hast aber du Bock so auf den, am 8. Juli, das wäre das nächste, hast du Bock auf den Black Widow-Film?
Ja, absolut.
Wirst du dafür die 20, 30 Euro ausgeben?
Das ist so an der Grenze.
Ja, finde ich halt auch. Ich finde die nicht so spannend, ehrlich gesagt.
Nee, ich mag den ganzen Film extrem und ich will es auf jeden Fall gucken. Aber
am wenigsten von allen neuen Sachen.
Die Frage ist, ob ich nicht 3 Monate warten kann.
Ja,
da muss man einfach, das ist einfach close. Aber bei sowas wie, wenn ich meine, bei den ganz großen Avengers-Filmen würde ich immer noch gerne ins Kino gehen wahrscheinlich, ne? Aber bei sowas würde ich dann theoretisch, wenn ich mich entscheide, nicht ins Kino zu gehen, dann doch den Preis zahlen auch. Aber es müsste halt wirklich was, es müssen halt große Sachen sein, ne? 21 Euro für irgendeinen 0815-Film, da eher nicht.
Sagst du für mich noch?
Na, eher nicht.
Dann habe ich jetzt alles von meiner Liste runter. Habt ihr noch irgendwie geile Anekdoten oder geile Themen, über die wir reden könnten?
Neues aus Dänemark.
Neues aus Dänemark? Ja, wie gesagt, also, wenn ich es nochmal wiederholen muss. Nein.
Wenn ich es nochmal wiederholen muss, vor allem.
Nee, nicht nochmal wiederholen, aber ich meine einfach, es ist wirklich gerade eine echt coole Zeit, hier zu sein. Und wenn es irgendwie möglich ist, einen Urlaub zu machen, ich würde es jetzt ja nicht machen, irgendwie eine Woche hochfahren oder so mit der Stimmung. Es ist wirklich extrem schön, auch mal wieder so einen Zusammenhalt in einer Stadt oder einem Land zu sehen. Einfach so dieses Solidaritätsgefühl zu haben. Also ja, absolut, absolut schön, schön Wetter und ja.
Was zur Hölle? Die machen gerade einen Red-Card-Check, sorry. Alter, das ist ja das Beste. Tschechen haben einen Konter, der Niederländer ist letzter Mann und fällt so hin und nimmt so mit seinem Arm und schlägt den Ball weg. Jetzt checken sie, ob es eine rote Karte ist oder nicht.
Das ist doch safe, also eine rote Karte.
Mich ist das eine rote. Ja, die Frage ist, ob da noch einer ist.
Ich sehe es gerade auf Social Media, wie alle ausrasten und alle schreien, muss rot sein, muss rot sein, muss rot sein.
Ja, für mich ist das rot.
Wer war's denn überhaupt?
Guckt jetzt und er zieht die rote. Ja, ja, das ist klare rote. Gegen die Niederlande.
Ja, aber welchen Spieler?
Keine Ahnung, irgendein Abwehrspieler.
Ach, klar. Nee.
Aber das ist ja der absurdeste Safe. Einfach fällt der da hin und schlägt den Ball im Fallen einfach weg mit der Hand.
Das ist ja dreist schon, ey.
Und das ist richtig dreist. Und dann will er nur einen Freistoß geben. Aber das ist klar rot. Also ich meine, der andere steht da so. Ich meine, der kann vielleicht noch eingreifen, aber sehr unwahrscheinlich.
Aber ist ja, guck mal, ist ja jetzt wieder so, ne? Alle Niederlande mit Favorit, geile Gruppe gespielt, die marschieren jetzt durch irgendwie, was die auch erst für Probleme haben, ne? Unterstreicht alles, was wir jetzt gerade im ersten Part des Podcasts gesagt haben.
Und ich würde sich auch durchsetzen, wie durch fast jedes Turnier. Das ist nie so gewesen. Ich weiß nicht, woher diese Einstellung kommt, dass man nonstop alles wegschlachtet. Auch wir doch nicht, gegen Ghana oder Algerien und Co., ne?
Ja, selbst 2014 nicht, hatten wir immer schwierige Spiele dazwischen. Immer. Ne? Auch in der Vorrunde so irgendwie, das 1-0 gegen die USA, dann das Ding gegen Algerien mit Verlängerung und Neuer als Libero.
Ja, aber ich denke, man muss einfach nochmal verstehen, dass für meinetwegen sind die Spieler von diesen Nationen teilweise einfach schlechter, aber die haben so viel mehr zu gewinnen und sind so motiviert. Ne? Das sind teilweise die Spiele ihres Lebens.
Ja, und vor allem, Steve, nochmal, wie gesagt, wir sind ja Bremen-Fans. Und wenn man mal die letzten Saisons anguckt, Bremen war immer eine Pokalmannschaft. Aber über eine Saison hinweg ist das Team einfach qualitativ nicht auf dem Level wie andere Mannschaften. Aber in einem Spiel kann einfach alles passieren.
Nö, das sehe ich komplett anders. Ja. Sieht komplett anders. Dass wir qualitativ vom Kader her in die Bundesliga gehört haben, würde ich dick 3 und Ausrufezeichen machen. Wir hatten keinen schlechteren Kader als die Team. Wir haben keinen schlechteren Kader als Bielefeld. Wir haben keinen schlechteren Kader, lange nicht, als Augsburg, Mainz und Wiese. Und ich würde nicht mal sagen, wir haben einen schlechteren Kader als Freiburg. So, das Problem, ja, komm, also ganz ehrlich, wir haben doch fast mit derselben Mannschaft, minus Max Kruse, haben wir im UEFA Cup mitgespielt. Gut, Klaassen war jetzt am Ende auch weg, aber irgendwie, als er noch da war, lief es ja auch nicht viel besser, die Saisons davor. Also, so, Kruse war halt einer, der irgendwie alle, der die ganze Mannschaft besser gemacht hat. Und, ja, so ein Spieler fehlte uns, aber ich glaube, bei Werder war einfach das Problem, dass die Werder-Spieler einfach gewohnt waren, immer gegen Abstieg zu spielen und dass wir am 24. Spieltag, oder was, am 26. Spieltag einfach 30 Punkte hatten und 11 Punkte vorm Abstieg. Und ich glaube, da ist so eine Körperspannung abgefallen von den Spielern, weil sie gedacht haben, okay, wir sind durch, wir haben die Klasse gehalten, habe ich auch schon gesagt, und nach oben geht nichts mehr, nach unten geht's mehr, wir spielen die Saison jetzt ganz entspannt zu Ende. Und dann kamen sie irgendwie nicht wieder in die Spur rein und haben dann verloren, sind unruhiger geworden und das war das Problem.
Geht sicherlich auch mit rein, aber ich bin auch der Meinung, dass die Qualität der Mannschaft einfach nicht da war. Also das spielt ein Christian Groß auf der 6, der hat mit 31 sein Bundesliga-Debüt gegeben.
Und der war einer der Besten.
Das war ja, schlimmste. Aber ja, das macht ja viel aus. Das sagt ja viel aus.
Ja, weil der halt, im Gegensatz zu vielen, hat der halt irgendwie sich in jeden Zweikampf reingeschmissen und der wollte halt, ne? Das ist halt das Ding.
Ich meine aber nur, mein Punkt ist halt, dass einfach in einem Spiel so viel passieren kann, dass es, nochmal, das macht ja Fußball einfach aus. Holstein Kiel kann Bayern aus dem Pokal rauswerfen und das sieht man jetzt. Deswegen sind ja Turniere so spannend für Fans.
Aber für die ist das halt auch immer so, ne? Holstein Kiel gegen Bayern, das ist das Spiel von vielen von denen ja. ihres Lebens. Die gehen über sich hinaus, die gehen auf 150%, währenddessen die Bayern sagen, ach Gott, 87. DFB-Pokal, ja gut, machen wir mal. Das ist halt eine andere Mentalität. Und bei Österreich gestern zum Beispiel, der Kalajdzic, ich glaube, er heißt Kalajdzic, der Stürmer, der reinkam, der das Tor gemacht hat, der sagt halt nach dem Spiel, auf die Frage des Reporters, ob das eins der größten Spiele seines Lebens war, sagt er ja und wahrscheinlich für unsere ganze Nation. Die haben verloren. Aber ne, dann kannst du dir halt vorstellen, mit was für einer Mentalität die da reingehen. Und das kannst du halt nicht nachmachen. Bayern kann das nicht gegen Holstein Kiel nachmachen und sich so aufbauschen, davon, weißt du, dass sie denken, das ist das Spiel unseres Lebens. Das kriegen die nicht hin. Und das kriegt auch Deutschland gegen Ungarn nicht hin. Wie zur Hölle könnte das größte Spiel unserer Nationsgeschichte sein? Das ist absurd, ne? Das passiert nicht. Und ich glaube, das muss man immer einberechnen. Und dann können halt diese kleinen Mannschaften, in Anführungszeichen, die trotzdem auch eine gute Qualität haben, das sind ja wie gesagt keine Kreisligisten, die da spielen, das sind auch gestandene Profis, da können die halt über sich hinauswachsen. Und dann passieren halt so Sachen immer wieder.
Man darf halt damit vergessen, dass Fußball zu einem großen Teil im Kopf gespielt wird. Also nimm wir doch jetzt Dänemark mal als Beispiel, wo dann die Trauer mit Eriksen ist schon umgeschlagen in der Euphorie und die spielen absolut entfesselt. Das gegen Russland war mit das beste Spiel von einer Turniermannschaft gegen gestern gegen...
Ach, Delight hat rot gekriegt, entschuldige, ich sehe gerade, Delight hat auch noch rot. Ja. Ach, ja. Du Scheiße.
Gestern gegen Wales war auch ein absolut gutes Spiel und ich meine einfach, dass, wie Englisch sagt, Fußball ist ein Mentalitätssport zu einem großen Teil und sowas darf man speziell auf einem Spiel gesehen, darf man nicht unterschätzen, wie viel es im Kopf eigentlich abgespielt wird.
Ja, und wie viel das dann ausmacht von der Qualität, ne? Wenn du dann so ein Team hast wie Deutschland, die theoretisch 2-3-0 gegen Ungarn spielen sollten, wahrscheinlich qualitativ, ne? Was macht's dann aus, wenn die komplett aufgeboostet sind und die spielen alle noch mal ein bisschen besser und wir, naja, dann läuft's eh nicht und dann regt es uns noch so schlimm. Es ist alles nicht so schön. Und Steve ist im Stadion und bringt Pech. Was wollen sie tun, die armen Kerle? Und das ist bei anderen halt genauso.
Ich habe Glück gebracht, sonst hätten die das 2-2 nicht gemacht.
Und deswegen bleibe ich dabei.
Dänemark wäre es ja besser, wenn Tschechien weiterkommt. Ich glaube, Dänemark hat mehr Bock auf Tschechien im Viertelfinale.
Ja. Ich hätte vor allem richtig Lust auf dem Halbfinale Deutschland gegen Dänemark, wenn ich ehrlich bin.
Würde ich mich auch nicht gegen wehren.
Erstmal müssen wir an England vorbei.
Und dann müssen wir an Schweden vorbei wahrscheinlich. Also,
die haben auch das ist kein Problem.
Ja, gegen Schweden haben wir immer gut ausgesehen, stimmt.
4-4.
Ja.
Das war wirklich.
Die haben wir sogar 2018 geschlagen, wo wir eigentlich gegen keinen gewonnen haben. Ja.
Stimmt, das war super. Ich war mit einem Schweden in einer Bar auf Rhodos und wir haben das Schwedenspiel gesehen. Und der Sieger des Spiels, der Verlierer des Spiels musste alles bezahlen. Oh. Es war super, was groß. Es war groß, ne?
Ja. Mhm. Die Freistoß im Knick.
Ja, es war super, was groß da für mich getan hat. Es war ein schöner Abend. Aber das nächste Spiel war nicht mehr so schön.
Oh, das war auch eins der schlimmsten ever. Ja, ich habe auch Schweden in super Erinnerung, weil wir waren auf dem Hurricane Festival und Public Viewing mit, keine Ahnung, 80.000 Festivalbesuchern. Und als das 2-1 fiel, irgendwie ist einfach Schäsel auseinandergebrochen.
Das war so geil.
Das hat der Tim in Dänemark gehört irgendwie. Ja. Sagst du?
Aber dass sie das dann noch versauen,
ich komme bis heute. Gegen Südkorea vor allem. Und was hatten wir in dem Spiel für Chancen vorher,
vor das 0-1 fällt? Es war ein trauriges Spielchen.
It is how it is. Ansonsten, vielleicht noch mal ganz kurz, irgendwie, wie gesagt, ich habe es ausführlich in meinem Stream erzählt, ich will jetzt hier nicht den Podcast irgendwie 8 Stunden länger machen, irgendwie, für mich war also diese ganze Reise richtig, richtig toll, irgendwie, am Ende des Tages ist es halt nur Fußball, man geht da so mit riesigen Euphorie ran, irgendwie so once in a lifetime, irgendwie für mich war es das erste Mal bei einer EM oder WM live dabei zu sein. Am Ende ist es dann nur Fußball, aber das Gesamtpaket war halt großartig, irgendwie mit der Gute-Laune-Maschine, Pape, dahin irgendwie. Wir haben uns ein bisschen darüber geärgert irgendwie und die Community ja auch, irgendwie, dass Heineken da fett Kohle reinschmeißt irgendwie, aber nicht mal unsere Reise in ein Hotel bezahlen kann. Weiß nicht, so ein Gewinnspiel, irgendwie dann nur Karten verlosen. Finde ich eigentlich ein bisschen lame. Ich habe das dann mit den Mitarbeitern auch nochmal gequatscht. Die wollten das weitergeben, aber interessiert wahrscheinlich bei Heineken auch niemand, was ich dazu sage. Aber ja, das ganze Ding war halt geil, ne? Das mal zu erleben, dann so ein nervenaufreibendes Spiel, irgendwie mal die Allianz Arena zu sehen. Das ist wirklich ein schönes Stadion. Und für mich das persönliche Highlight war die Aftershow-Party bei Wilke und bei Udo. Bei mir in den Comments beim Blog schrieben Leute, ja, ihr sagt immer so, auch im Podcast immer selbstverständlich, Wilke und Udo und wer ist das? Es tut mir leid, dass ich neige ja dazu, einfach zu sagen, ja, das ist der und der, weil ich auch immer denke, irgendwie man hat so einen kleinen Überblick über die deutsche Influencer- oder YouTuber-Szene, weil Wilke Zieren ist halt wirklich sehr, sehr, sehr bekannt. Hat auch irgendwie seine eigene Fernsehserie auf Vox gehabt und was er so erzählt hat, war das auch nicht die letzte so, aber ich darf nichts spoilern, ein bisschen Vertrauen erzählt. Ja, nach dem Spiel standen wir halt in der Hotellobby, wir waren im selben Hotel und um Punkt 12 wurde die geschlossen und alle wurden rausgetrieben. Und dann haben wir uns irgendwie, habe ich mit Udo irgendwie, oder haben wir uns irgendwie 2 Stunden da irgendwie über Gott und die Welt geschnackt. Und dann hat Udo uns halt eingeladen, noch mit irgendwie auf die Party zu kommen. Und dann kommen wir da rein und Wilke sitzt da irgendwie so mit 20, 30 Leuten, wo ich mich auch so gefragt habe, so wow, wo kommen die alle her? Was sind das für Menschen? Ja, normalerweise würde ich sagen, nee, das ist ja gar nichts für mich. Aber die waren alle gerade im Stadion, von daher waren die alle getestet und geimpft. Dann kann man das vielleicht so ein bisschen entspannter sehen. Und ja, für mich war das einfach das Highlight, irgendwie da irgendwie mich 2, 3 Stunden mit Wilke zu unterhalten irgendwie. Ja, dann, ich gehe da rein und er begrüßt mich halt mit, ey, übrigens, das ist Steve oder das ist der Krömer. Und zu seinem Hörspiel bin ich als Kind immer eingeschlafen oder habe ich zum Einschlafen immer gehört. das war halt irgendwie cool. Und ja, er hat mir halt einfach super viele Sachen erzählt und wo mich auch gefragt habe, Alter, warum erzählt ihr mir sowas? Das würde ich jetzt in seiner Position nicht erzählen. Irgendwie hat mir gesagt, ja, pass auf, das und das. Ich habe ihn so gefragt, so, sag mal, Wilke, du machst ja kaum Werbung für irgendwas. Wie verdienst du denn eigentlich deine Kohle? Und dann, ja, hat er, wie gesagt, ich will jetzt nicht spoilern, aber es war super, ich will nicht sagen inspirierend, aber es war auf jeden Fall sehr interessant, mal wirklich so hautnah mit wirklich einem der größten deutschen YouTuber und Influencer irgendwie mal zu unterhalten, der auch noch irgendwie ein Fan von deiner Arbeit ist irgendwie und dann einfach einem so einen Einblick gibt, was so abläuft, was man wissen muss. Und einige Geschichten sind halt echt so mit dem Ohrenschlackern. Und, ich hab irgendwie jetzt auch verstanden, warum der Typ so mega erfolgreich ist, weil er einfach so super bodenständig ist. Also unterhalte ich mal jemand anders irgendwie in der Gewichtsklasse irgendwie. Und also ja, ich bin auch ein bisschen kleiner Fan von Wilke. Ich verfolge ihn jetzt schon relativ lange, weil meine Frau hat mich darauf gebracht, die fand ihn auf Instagram immer ganz, ganz toll. Und von daher, ja, war das so auch, kleiner Fanboy, würde ich sagen, bin ich. Von daher war das einfach eine geile Reise.
Das nochmal. Hast du nicht so in den Podcast eingeladen?
Das Problem ist, was ich ganz schlimm finde, auch aus eigener Erfahrung, sind so kleine rammelnde Hunde am eigenen Bein. Und, ja, tu mich da immer so ein bisschen schwer mit, weißt du auch, als ich da reinkam, irgendwie habe ich so gedacht, oh, jetzt lädst du dich ja mehr oder weniger selbst, aber Udo hat uns zwar eingeladen, aber es sah dann so aus, hätten wir uns so selbst eingeladen, ich stand dann mit Papa erstmal so am Rand und wie gesagt, dann hat Wilke gesagt, ey, Krömer, komm mal her und das ist der Typ, der das Hörspiel macht, wozu ich als Kind eingeladen, weißt du, so, das ist dann was anderes irgendwie und ich wollte halt nicht so rammelnd am Bein sein und sagen, hier, lass uns doch das und das und das zusammen machen. Er kam dann von sich aus, damit, dass er gesagt hat, ja, irgendwie, ich habe mal ein bisschen angefangen zu streamen und auch WoW, er hat ja auch WoW viel gespielt und ob wir nicht irgendwie mal einen coolen Stream zusammen machen wollen und so. Das hab ich gesagt, klar, bin ich sofort dabei, habe ich Bock drauf, dabei zu sein. Ich habe ihm auch von Leo erzählt, meinem Hörspiel und hat auch gleich gesagt, ja, irgendwie mache ich eine Story drüber und so. Ich bin mal so ein bisschen vorsichtig mit solchen Sachen, weil ich weiß, irgendwie erzählt er dann auch, wie mega lost der ist und wie viele Angebote und Anfragen und so er kriegt. In der Größenordnung ist es natürlich so. Und von daher, ja, habe ich gesagt, ich bin nicht enttäuscht, wenn du es nicht machst, aber ich würde halt mega mich freuen, so. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Einstellung. Wenn du solchen Leuten dann irgendwie auf den Sack gehst, irgendwie, das ist auch nicht das Richtige.
Nee, verstehe ich absolut.
Ja. Aber ich klar, ein Podcast mit ihm wäre halt schon super interessant, aber der Typ ist so kaputt. Immer wenn ich mit ihm jetzt noch, wir haben noch ein bisschen geschrieben und ein bisschen gequatscht, so über WhatsApp. Ist immer so, ja, ich muss jetzt Schluss machen, weil ich muss mal eben auf das Event und ich muss jetzt zu dem Sponsoren treffen und ich muss jetzt noch den Termin. Der ist, der hat einfach, ja, ist so ein bisschen Gronk-Flashbacks in nett halt und bodenständig so. Siehe Elimania 20 und Hogger, ne? Also da freut man sich, wenn es zustande kommt, aber wenn es nichts wird, irgendwie, da habe ich mal Lektion gelernt, bin ich jetzt auch nicht enttäuscht und würde wirklich auch keinen Vorwurf machen. Aber es war echt eine tolle Reise und auch mit Pape, ich bin dann irgendwann, unser Zug ging halt um 10 vom Münchner Hauptbahnhof und wir mussten halt irgendwie dann, keine Ahnung, aller spätestens um 9 aufstehen und ich bin dann, weil ich gedacht habe, okay, ne, Erfahrung und so, gehst mal, ist jetzt 4, auch wenn es gerade hier geil ist, gehst mal ins Bett um 4, damit wenigstens noch 5 Stunden Schlaf hast. Pape ist irgendwie so um 6 gekommen, weil er auch ein riesen Wilke-Fanboy ist und das ganz toll, weil er war richtig so Fanstruck irgendwie. Und der hat dann 3 Stunden geschlafen, der war dann völlig fertig mit der Welt und ich war mit meinen 5 Stunden relativ fit und ich musste ihn auch irgendwie aus dem Bett kicken. Ich weckte ihn auf und sagte, André, wir müssen aufstehen, unser Zug geht gleich. Ich sagte, ich kann noch mal eben, oh, so und so spät, ich schlafe noch mal eine halbe Stunde. Nein, habe ich gesagt, nein.
Also Tschechien könnte langsam mal ein Tor machen, die Chancen sind da.
Ja, ich bin gespannt irgendwie. Wäre auch geil. Holland kommt ins Finale, bla bla.
Ist halt super hart jetzt zu zähnt. Unentschieden.
Vor allem, Delight ist ja auch nicht irgendwer, ne? Das ist halt echt eine Bank. Der ist halt ist ein geiler Spieler. Ja. Okay, Eli, wir machen Schluss für heute. Ja. Wir machen mal Schluss für heute. Wir haben jetzt schon wieder fast anderthalb Stunden rum. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha. Nächste Woche bin ich auch ganz entspannt, weil habe ich endlich Ferien irgendwie nach über einem Jahr. Letztes Jahr hatte ich ja gar keine Sommerferien. Die habe ich jetzt wieder. Und freue ich mich schon mit euch
da beiden. Ist es.
1-0 yep. für Tschechien.
Ja, das war's ja angebahnt. Die Holländer richtig kommen nice. Gar nicht mehr raus. Schönes Tor.
Sehr gut. Ja.
Kopfball, Tor.
Favorit, das wäre doch. Na gut, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber ist ja spannend. Da schalte ich gleich auch mal rein. Gut. Lieber Tim, ich danke dir vielmals, dass du hier heute dabei warst, irgendwie auch deine Eindrücke geschildert hast aus Dänemark. Super spannend, fand ich. Ja.
Steve, ich habe zu danken. Ich hoffe nur, dass mein Schwäbisch nicht zu sehr durchkommen ist.
Es gibt, also jeder hat ja so einen persönlichen Tick, ne? Also es gibt ja so Dialekte, die mag man gar nicht, weil man sagt, boah, ich kann das nicht ertragen. Aber ich bin zum Beispiel jemand, der Schwäbisch super gerne mag. Von daher habe ich da überhaupt kein Problem
Schwäbisch mit. Auch. Damit ja, kann ich leben.
Super sympathischer.
Sächsisch kann ich nicht mitleben.
Sächsisch finde ich auch ganz schlimm, ja. Ja gut, aber von daher überhaupt nicht schlimm. Ich wünsch dir und deinen Dänen alles Gute. Irgendwie können wir ja machen, irgendwie so Finale Deutschland-Dänemark. Halbfinale wäre das. Halbfinale. Ja. Machen wir und dann hauen wir euch weg für euch vor allem. Für wann war Dänemark Europameister? 2-0 Finale, dass die Stachel sitzt, Alter, ne? Da können wir, hier wie die Engländer jetzt sagen, können wir das Destiny nochmal verändern. Egal. Gut, also euch einen schönen Abend, liebe Community. Wir in alter Frische im nächsten Sonntag wieder. Falls ihr noch nicht reingeschaut, guckt auf meinem YouTube-Kanal. Irgendwie der Vlog von der Münchner Reise und dem Ungarn-Spiel ist schon lange auf meinem YouTube-Kanal. Habt eine schöne Woche. Bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann.